Folge 2 Andorra Diaries im Besenwagen. Der junge Paul Voss ist mittlerweile nach Andorra Arcalis gepilgert und hat ein Opfer für einen neuen deutschen Tour de France Messias gebracht. Einer hat zeitgleich in Frankreich seine Bewerbung dafür weiter ausgefüllt. Weißer Rauch ist quasi schon aufgestiegen. Es wird geradelt und das Zentrum der Aufmerksamkeit verlagert sich nach Italien, wo das schönste Rennen des Jahres ansteht. Korrigiere, das schönste Finale. Und hier nochmal speziell an dich, Tadej. Mach uns das verdammt nochmal nicht kaputt. Warum es so lange gedauert hat, sei mal dahingestellt. Aber dieses Finale dürfen am Samstag zum ersten Mal die Frauen unter die Räder nehmen. Eine davon haben wir später dabei. Erstmal danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner ist Paul Voss.
Und meiner nicht darf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Der Partner heute ist Bicycle. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Ich bin da auch schon regelmäßiger Konsument, kann man es glaube ich gar nicht nennen, aber ich habe da auf jeden Fall schon regelmäßig auch Räder verkauft. Aber ich habe gehört, dass Andi, sein Vater, wahrscheinlich der größte Nutzer des Besenwagencodes ist.
Also ich muss sagen, beim Verkauf ist auf jeden Fall in unserer Familie mein Vater weitaus erfolgreicher als ich. Der ist sogar Trusted Seller, habe ich gesehen. Mit aktuell 2 Inseraten. Also wer da wissen will, was, der kann mir gerne privat schreiben.
Werner Stauf ist definitiv Trusted Seller. Genau so stelle ich mir einen Trusted Seller vor.
Ja, also immer top gepflegte Räder auch. Ja, daher kenne ich auch ursprünglich die Plattform und wir haben da wirklich sehr gute Erfahrungen. Ich bin eher so der Horter, also ich verkaufe gar nicht so gerne ein Fahrrad von mir, aber ich kaufe dafür gerne Fahrräder und ich habe mir auch schon so ein paar Dinge ausgesucht. Bin auch gerade groß am Basteln an einem anderen Projekt, aber ja, es ist einfach, ich weiß auch gar nicht, man geht einfach dahin, du hast eine super krasse Auswahl, egal welche Art von Fahrrad.
Ich muss demnächst nämlich auch mal wieder ein Fahrrad verkaufen. Kriege ich da so Einschätzungen oder welchen Preis ich setzen soll? Oder?
Ja, beim Verkauf ist das auch super einfach. Ne? Also die haben natürlich ihre ganzen Daten und können dir für dein Rad, für das Modell dann schon eine Einschätzung geben, in welcher Range du das anbieten solltest. Oder vergleichsweise andere Räder über den Ladentisch ist es ja nicht, aber über verkauft worden sind. Und natürlich auch als Käufer findest du eigentlich auch alles, was du da dir vorstellen kannst. Ne? Also du kannst echt dann Filter setzen und musst dich da nicht seitenlang durchwühlen, sondern egal ob jetzt ein Gravelbike, ein Rennrad, ja, Triathlon, Zeitfahrräder gibt's, Mountainbikes, aber natürlich auch, und da gucke ich immer nach, so in der Vintage-Abteilung gibt es natürlich dann auch das ein oder andere Fundstück. Und da man sehr schön auch mit einem, du kannst halt nach Jahrgängen suchen und dann kannst du halt sagen, okay, ich will jetzt hier 80er, 90er, 2000er Jahre zum Beispiel was haben. Also ich finde das überragend und suche da gerne mal nach so ein paar Raritäten.
Also wenn du jetzt auch dein nächstes Bike suchst oder verkaufen willst, dann check direkt Bicycle unter bicycle.com/besenwagen. Und mit unserem Code besenwagen30, als groß geschrieben, sparst du dann satt 30% auf den Verkäuferschutz. Aber nur für kurze Zeit. Also ab geht's, klick auf bicycle.com/besenwagen und finde dein perfektes Bike. Den Link dazu gibt's natürlich in den Shownotes nochmal.
Den Code hat mein Vater natürlich auch direkt mitgenommen.
Herzlich willkommen im Besenwagen.
Ja, Grüße.
Die schöne Arcalis-Wand habe ich gesehen in Paul Voss-Stories.
Ja, und
Tour de France.
Ich kriege ganz viele Flashbacks durch Andorra fahren, gute und schlechte. Also, weil ich habe dann an der Wand 2016 gesehen, dachte ich, okay, also hier war ich also auch schon mal bei der Tour. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber ja, ich habe mich dann erinnert, dass wir damals da im strömenden Regen und irgendwie bei echt wenig Temperatur da hochgefahren sind, dann den Ruhetag in Andorra hatten und dann aus Andorra raus und im Ort raus starten durften, erstmal 25 Kilometer berghoch. Von daher,
geil.
Die Erinnerungen kommen hier wieder hoch, die ploppen auf.
Dass da überhaupt so viele Hotels gibt für so viele Fahrer.
Ja, also mir war es auch nicht so bewusst, aber ich fahre jetzt hier auch rum. Ich weiß nur, dass damals einige in der Höhe auch pennen mussten und die haben sich auch beschwert, weil relativ viele Hotels sind halt so auf 1,8. und 1-6. Genau, aber ich muss sagen, dass Andorra mir von Tag zu Tag immer besser gefällt. Also ich finde schon, ich habe letzte Woche ja gesagt, aber ich finde es immer geiler. Ja, schon irgendwie nice.
Business-Idee von mir, Hotel in Andorra mit Meereshöhe-Zimmern.
Also quasi, ja.
Ja, why not? Ich habe
Sleep high, train low.
Ich habe jedenfalls euer Social-Media-Game diese Woche auch verfolgt, dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Und erste Frage an Paul, braucht man als Gravel-Profi eine Pusherwaage?
Was ist eine Pusherwaage?
Deine kleine digitale Waage, die du da hattest, die dann auch passend zur Bezeichnung Pusherwaage so ein bisschen so, weißes ja, Pulver drauf hatte.
Ja, ja, bei mir war auch weißes Pulver drauf. Auch zum Aufputschen. Nein, also ja, für die Rennen halt, ne? Damit du für so High-Carb-Tage oder auch für Rennen, damit du die Flaschen
fertig
machen kannst. Ja. Aber auch für Rennen, halt, damit ich halt weiß, wie viele Carbs in jeder Flasche drin sind.
Aber geht so eine Pusherwaage so hoch? Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Also bis wie viel Gramm geht es?
Nee, du darfst die nur ein Drittel mit Wasser füllen und dann nullen und quasi dann das Pulver rein. Weil die geht nur bis 500 Gramm.
Okay, okay. Siehst du, aber, wieder was gelernt.
Ja. Aber es ist mega nice und kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe ganz viele so Reise-Gadgets. Kommen noch mehr dazu jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade so Reisegadgets bestellt, um Sattelhöhe einzustellen.
Ah, okay. Kannst du dann erzählen, wenn du es hast?
Genau, habe ich.
Ja. Basti, an dich habe ich dann auch eine Frage. Und zwar hast du Werbung für eine Bip-Shorts gemacht. Und so richtig wie so ein Profi gesagt, ich werde ja oft gefragt.
Ne? Ja. Und dann habe ich noch gesagt, jetzt kommt Werbung.
Das ist ja so, genau, das ist ja so ein Standardsatz, wenn die Leute sagen, ich werde oft gefragt, wie oft ist wie oft? Also wie oft wirst du wirklich dazu gefragt?
Hey,
kannst du eine natürliche Zahl nennen?
Ich nenne eine natürliche Zahl. Ich komme ja selber ein bisschen doof vor, vor allem mit so Codes, FonsiDeals20. Aber so ein Code habe ich ja schon ewig bei Gonzo. Und bis jetzt habe ich das immer so gemacht, so fragt mich, wenn ihr was braucht. Und es schreiben ohne Scheiß, ich habe das zwei oder dreimal gepostet, es schreiben ohne Scheiß einfach über 100 Leute jeweils. Und das wäre die natürliche Zahl. Die fragen natürlich immer, welche Hose soll ich mir denn holen?
100 Leute schreiben dir auf Instagram.
Ja, ich habe das gezählt, ja. Aber ich habe das gezählt, beim ersten Mal waren es an die 150 Leute.
Mal kurze Frage, haben die echt drei verschiedene Längen?
Also die eine ist eine lange Hose.
Ach so, ich dachte, die haben quasi eine lange, eine normale
kurze. Die haben eine kurze in Long und Regular und eine lange.
Okay, ich dachte, die haben quasi so eine, keine Ahnung, so Paul Voss Gedächtnishose, dann eine Fonsi-Hose und dann noch so eine für, wie heißt
Andi die? Andi Stau auf drei Viertel.
Nee, die ganz kurze für Chloe Deigert. Ach so eine Deigert-Hose. Genau. Ja. Okay.
Zum Glück halblang nicht. Heißt ja. Die.
Aber ja, ich habe das gesehen bei dir und dachte auch, ja, ich hätte es schlechter gemacht. Du hast es wie so ein Profi, also echt wie so ein Profi. Du bist halt doch einfach ein richtig guter Influencer.
Ich hab ja schon so ein paar Fälle mitbekommen, wo sich Leute irgendwie rechtlich beschwert haben beim Besenwagen.
Ja.
wegen Hosen?
Nee.
Oder wegen Werbung. Weil wieder einer ohne Hose.
Nee, einfach wegen Shit-Content.
Ach so.
Ja. Wir haben auch wieder Zuschriften bekommen und keine Beschwerden dabei. Es wird weiterhin fleißig gefragt. Erste Frage haben wir, glaube ich, schon mal beantwortet. Irgendwann, aber es ist auch schon lang her und ich habe gesagt, so können wir auch nochmal machen. Patrick fragt, Zeitfahr-Warm-up, warum Stopfen in die Nase bei manchen Profis?
Da ist so...
jetzt kommt Bro-Science.
Ja, das ist so, ich glaube, ätherische Öle oder Andi oder so Eukalyptusöl oder sowas ist das, ne, glaube ich. Da wird das ein bisschen eingetunkt und dann, ja, damit halt quasi die Nase richtig aufgeht.
Achso, es ist nicht nur der Stopfen, sondern da ist auch was drauf.
Mhm. Ja, das macht das. Also einfach das V2Max-Training, einfach die Nase zu
machen. Genau. Nee, ich glaube einfach, weil das schon immer so gemacht wurde, wird das gemacht.
Ja,
ich weiß nicht, ob es tatsächlich erwiesenermaßen irgendwie die Branchen erweitert. keine Ahnung, dann macht es für mich aber auch keinen Sinn, dass man das nicht vor jedem Rennen macht, oder? So, aber, oder immer so einen Schnüffelstift dabei hat. Kennt ihr die? Die gibt es eigentlich eher so in asiatischen Ländern.
Aber ich glaube, das ist echt einfach nur fürs Gefühl. Ey, und ganz ehrlich, ne, wenn du das Gefühl hast, du kannst ja danach besser atmen, dann bringt es halt auch was.
Ich habe das jetzt aber auch gesehen, bei Real Madrid schmieren sich die Spieler auch immer so Vaporub auf die Brust und auf das also außen auf das Trikot.
Ach krass, dann können die da so schnüffeln dran.
Vielleicht, also mache ich jetzt mal einen Vorschlag, oder ich probiere das nächste Mal aus, wenn ich selber fahre.
Mach mal. Ist das wirklich Vaporub oder irgendwas anderes?
Nee.
Irgendeine neue synthetische Droge, die so,
nee. So Riechsalz.
Ist einfach.
Was immer in so Klassiker. Actionfilmen also vorkommt.
Ja, ist einfach so, auch so Menthol-Schmierfett.
Ja, okay. Menthol-Schmierfett. Können wir mal rausbringen vom Besenwagen. Besenwagen-Menthol-Schmierfett.
Ja, und dann gab es halt ewig viele Zuschriften bezüglich, wo man Radrennen gut schauen kann. Ich glaube, in dem Fall war es das Amstel. Dann war es Flandern-Rundfahrt, wurde gefragt.
Geben wir gerne dann jeweils kurz vor dem Rennen Info.
Würde ich sagen, wir können ja jetzt mal dann zu Sanremo dann später Stellung nehmen, wo man da sich hinstellen könnte.
Genau. Sanremo.
Also es haben auf jeden Fall relativ viele Leute gefragt, wir das beim Omlop, glaube ich, kurz vorher hat Andi gute Tipps gegeben und unser Gast, Laurenz Rex, und dann wolltet ihr wissen, bei welchen Rennen man sich am besten wohin stellt? Und wir versuchen das einfach mal regelmäßig mit reinzunehmen.
Genau, also
wenn wir es wissen.
Wir kriegen da eure E-Mails, aber ihr müsst entschuldigen, das ist so umfangreich zum Teil, dass es erzählend einfacher für uns ist, als es wirklich niederzuschreiben. Deswegen werden wir das ja, wie gerade erwähnt, einfach vor den jeweiligen Rennen versuchen, hier unterzubringen.
Ich arbeite schon dran. Unsere Wissenschaftsabteilung mit Dr. Rainbow hat nämlich auch schon dazu angefangen zu recherchieren. ChatGPT kennt sich damit noch nicht so gut aus, haben wir festgestellt.
Ich wollte fragen, ob man ChatGPT aber fragen kann.
Ja, aber das sagt dir dann halt nur, okay, die offensichtlichen Punkte, was aber gar nicht so geil ist. Also man kann sich natürlich zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt an den Quaremont stellen, aber ist halt voll, ne? Also da gibt es andere Stellen vielleicht. Aber wie gesagt, ich würde es immer so in die Woche vor den Rennen schieben, damit man sich das noch merken kann.
Kleines Add-on zum Feedback von letzter Woche, nämlich Kolumbien-Höhentrainingslager von Intermarché, habe ich dann doch endlich nach zweifacher Nachfrage und ungefähr, Monate später, weil ich habe es ihn schon gefragt, als er dort war, noch eine Voicemail von Jonas Rutsch bekommen, in gewohnt schlechter Qualität.
Basti, sorry für die verspätete Antwort. Ich hatte eine busy week in Tirreno. Ja, soweit. Läuft alles zu der Rückfrage wegen Kolumbien. Ja, weil das einfach einer der Plätze ist. In Europa ist ja relativ schwer, einen Platz im Winter zu finden, wo nicht Schnee liegt und wo du einigermaßen trainieren kannst. Und da zwei von meinen Teamkollegen oder einer von meinen Teamkollegen, die dabei waren, schon mal da gute Erfahrungen gemacht hat und gesagt hat, dass man dort anständig trainieren kann, auch im Winter. Und eben in Höhe habe ich mich dann dazu entschieden, nach Kolumbien zu fliegen dieses Jahr. Genau. Das ist eigentlich die ganze Geschichte.
Genau. Wir haben dann noch eine Zuschrift auch von einem Hörer bekommen, dass in Kolumbien noch der Faktor dazukommt, positiv im Höhentrainingslager, dass es halt eine Hochebene ist und natürlich auch irgendwie ein anderes Klima als bei uns. Und also schlicht und einfach, es ist wärmer da auf 2000 Meter. Und wo es wärmer ist, ist die Luft auch nicht so dicht. Und damit, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir noch ein bisschen, also es hat auch der Hörer geschrieben, der uns das gesendet hat, ist es noch ein bisschen höher als sonst, weil natürlich pro Volumen noch mal ein bisschen weniger Sauerstoff drin ist, weil warme Luft dünner ist als kalte Luft.
Das heißt,
und man kann halt leichter fahren, wenn es wärmer ist.
Das heißt, wenn ich hier oben bei minus 5 Grad bin oder minus 10 Grad, bin ich eigentlich auf Seehöhe.
Genau.
Okay. Ja. Okay, gut. Gut zu wissen. Sonst haben wir keine weiteren Einsendungen, ne? Glaube ich, diese Woche. Kann man echt
doch, aber keine, die wir jetzt beantworten.
Ja, Radsport.
Ja.
Schon mal ein bisschen was geguckt, so.
Ja, ich möchte ja nur eine Sache kurz reinballern. Und zwar bin ich ab heute offiziell Braumeister.
Nee, bist du nicht.
Nein, bin ich nicht.
Vorsicht, nein. Das ist eine geschützte Berufsbezeichnung.
Ja, ich weiß. Entschuldigung an alle BraumeisterInnen da draußen. Ich wollte euch quasi jetzt nicht aufs Korn nehmen. Nein, aber ich bin aber heute Teil von einer Biermarke oder einer alkoholfreien Biermarke. Und zwar bei Kona. Und nicht Kona wie das auf Hawaii, sondern mit Doppel-O, also K-O-N-A. Und wir bringen das erste alkoholfreie Bier mit Elektrolyten raus ab heute. Ja.
Wo kann ich das kaufen?
Wo ist meins?
Wo ist deins? Nee, genau, wir sind, das wusste ich auch nicht, also dieser ganze Prozess mit irgendwie Tasting, Elektrolyte rein, ne, da hast du so verschiedene Proben, gehst durch unzählige verschiedene Biersorten durch, bis du das Richtige findest, damit es auch mit den Elektrolyten halt so gut schmeckt, wie es jetzt schmeckt. Und Bierbrauen dauert echt lange, wusste ich auch nicht. Irgendwie, glaube ich, 4 bis 6 Wochen, je nachdem. Und wir gehen ab Anfang April, fangen wir an auszuliefern, die erste Charge mit 6000 Dosen. Man kann jetzt aber quasi schon vorbestellen, und zwar auf kona.co, also k-o-n-a.co. Und Andi und Basti, ihr kriegt natürlich auch einen Sixer nach Hause geschickt.
Und wir werden dann nochmal Rückmeldung geben.
Ja.
Rezension. Google-Bewertung.
Ja, genau.
Das ist ja ein Steckenpferd von mir, auch Google-Bewertung.
Ja.
Wenn ich so zum Döner gehe oder so, erstmal Google-Bewertung lesen, ist so geil. Aber nicht wegen Döner-Bewertung, sondern einfach nur Entertainment.
Oder wegen Dürüm. Ja, aber da muss man, glaube ich, schon drauf achten, dass es auch so eine mittelmäßige grundsätzliche Bewertung ist, oder? Damit es interessant ist.
Da sind die geilsten Sachen stehen da.
Ja.
Okay, jetzt Radsport. Tirreno Nizza, mit was fangen wir an?
Das, was früher zu Ende gegangen ist.
Zuerst zu Ende war Paris-Nizza.
Nee,
Tirreno. Das war die einzige Etappe, die spät zu Ende war.
Ach stimmt, ich habe Tirreno dann Replay geschaut. Ja, okay.
Also traditionell, ja, stimmt, geht das eigentlich immer ein bisschen später zu Ende. Eigentlich endet das auch nicht am Wochenende, sondern unter der Woche. Aber jetzt lief es ja zum größten Teil parallel zu Paris-Nizza und das ist da direkt so mein erster Punkt oder den einzigen, den ich mir dazu aufgeschrieben habe. Es ist einfach nicht so geil, zwei solcher Events zu haben, oder? Also
so hochklassige.
Bei Tirreno hat mir so ein bisschen gleich was gefehlt, ne, an den GC-Fahrern. Mhm. Paris-Nizza war dafür richtig gut besetzt und einfach so zur gleichen Uhrzeit läuft das Ganze. Ich sitze dann hier mit zwei Bildschirmen, also ist irgendwie auch ein bisschen too much.
Ja, ich bin ja sonst, ich bin ja immer so der gegenteiligen Meinung, aber dieses Jahr muss ich dir echt recht geben. Das hat so ein bisschen genervt, so, weil das jetzt auch gar nicht mehr, weil jetzt auch die entscheidenden Tage irgendwie so zeitgleich waren und durch das, was sonst immer versetzt war, so um, ich glaube, 2 Tage waren das, ne, Unterschied, hat es dann irgendwie schon einfacher gemacht, aber jetzt, ja.
War es ja wirklich fast gleich, ne? Jetzt, also so es oft war, so die Bergetappe war da, wo die Bergetappe war, Ankunft zumindest. Und und dann waren es auch irgendwie beides natürlich. Nochmal so Vorbereitungsrennen für die Klassiker bzw. Monumente inklusive Sanremo. Also es gab jeweils ein paar Rundfahrer und dann gab es noch Ganna und Pedersen in den zwei verschiedenen Rennen, die einfach versucht haben, so viel wie möglich aus sich rauszuballern, um den Motor hochzufahren fürs Wochenende wahrscheinlich. Ja, bleiben wir bei Tirreno. Die Hauptfrage, die ich mir dann eigentlich gestellt habe, und sie ist wahrscheinlich nicht einfach zu beantworten, ist, wie gehe ich meine Teamsituation als Juan Ayuso oder Agent von Juan Ayuso an. So warte ich einfach, bis ich bei UAE Tour de France auf Gesamtklassement fahren kann. Fahr da jetzt, okay, der hat, glaube ich, inklusive 28 Vertrag da. Und er scheint, grundsätzlich ist jetzt mal so mein Eindruck, er scheint nicht so gern für andere zu fahren. Und wird das dann bei UAE auch nicht immer machen müssen. Also ich glaube, so den Giro darf er jetzt, glaube ich, halbwegs auf eigene Kappe fahren, so wie man hört, den kommenden Giro, und je nachdem, wie das läuft, wird er ja wahrscheinlich irgendwann auch mal Tour fahren wollen. Sitze ich das aus versuche ich irgendwann ein neues Team zu finden. Wir wissen es natürlich nicht, ne? Wir haben in denen keinen Einblick rein, aber mal so ein bisschen in die Glaskugel geguckt.
Ja, aber vor allem, da gibt es ja noch Isaac Del Toro, der heute Mailand-Turin gewinnt.
Ja.
Und
Joao Almeida.
Ja, aber jetzt so als Leute, die wirklich potenziell, also Almeida, um ohne Andi zu nahe zu treten, sehe ich jetzt nicht bei der Tour um den Sieg mitfahren. Das wird Andi natürlich anders sehen und wird mir wahrscheinlich gerne jetzt eine Schelle geben, wenn das könnte. Aber, nee, okay, doch nicht. Aber.
Stimmt ja einfach nicht, was du sagst.
weil ich finde, so wie der Isaac Del Toro heute gefahren ist und auch bei Tirreno, würde ich den fast für das größere Talent noch halten von den beiden. Im Vergleich und auch zu jemandem, der sich noch eher in so ein Team integrieren kann und wahrscheinlich bei UAE eher auch bleibt länger als jetzt so ein Ayuso. Aber ja. Also wenn ich Ayusos Agent wäre, würde ich wahrscheinlich schon mal irgendwann gucken, dass man weggehen kann. Weil 28 ist halt echt noch lang, ne?
Aber so, der hat ja so ein Buyout auch noch im Vertrag. Und aber wenn er sich, wie ist das dann? Wenn er sich jetzt selber dafür entscheiden würde, nach 2026 das Team wechseln zu wollen? Wie ist das, Andi?
Also wir kennen ja jetzt einige Fälle, wo das passiert ist, dass Fahrer einfach frühzeitig aus dem Vertrag rausgegangen sind, und das ist grundsätzlich also möglich. Die Frage ist halt nur, wie das dann Leute in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehen, ob die dann nicht ihre eigenen Gesetze anwenden und dich dazu zwingen zu bleiben. Nein, Quatsch. Ich sag's mal so, erstmal hat er gesagt, er ist einfach noch nicht oft für andere Leute gefahren. Er hat nicht gesagt, er macht es nicht gerne, aber er kannte sich damit nicht so gut aus, hat er gesagt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es fehlt ja immer noch ein ganz großes Stück zu Pogacar. So, und das heißt, wenn du jetzt woanders fährst, so gehe ich jetzt mal davon aus, gewinnst du auch nicht. Also wirst du im besten Fall Zweiter. Und dann ist ja so, da hast du vielleicht sogar noch eine bessere Chance, wenn du mit Pogacar in einer Mannschaft fährst. Falls der ausfällt, zum Beispiel kurzfristig oder während einer Rundfahrt, hast du immer noch das beste Team für dich. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur der eine Fahrer, der da vielleicht im Weg steht, sondern das Team an sich bietet ja natürlich schon enormen Support. Ob es jetzt durch andere große oder gute Helfer sind, die das Team dann noch hat, oder einfach so die ganze Organisation. Also wenn man da alleine mal schaut, was wären da die Alternativen? Das sind jetzt nicht viele vielleicht, die auf dem Niveau arbeiten. Ich würde mal sagen, so 5 Teams ungefähr. Aber wie sind die dann aufgestellt? Können die genauso ein Support-Team, die jetzt zum Beispiel für eine andere Großrundfahrt wie ein Giro dahinstellen oder nicht? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange hält ein Pogacar das Niveau, ne? Ayuso ist schon noch sehr, sehr jung. Das gleiche gilt für Del Toro. Da kommt dann vielleicht schon der ein oder andere, der noch ein bisschen jetzt gerade noch jünger ist und der jetzt vielleicht in 1-2 Jahren auch in derselben Position ist. Also die Konkurrenz wird auf jeden Fall in der Mannschaft immer da sein, aber ob man jetzt automatisch mit einer designierten Leaderrolle erfolgreicher ist woanders, weiß man nicht, ne? Also das würde ich jetzt erstmal so in den Raum stellen. Und natürlich jetzt nochmal, um auf Almeida zurückzukommen, der war natürlich zum Beispiel als Helfer letztes Jahr schon Vierter bei der Tour. Vielleicht läuft das dann auch nochmal besser. Hatte jetzt so einen durchmischten Start dieses Jahr, also zweimal schon am Berg zum Beispiel der stärkste Fahrer gewesen. Einmal bei der Algarve-Rundfahrt.
Geschlagen zweimal bei einer Bergankunft.
Aber so Kleinigkeiten sind dann auch nicht so gut gelaufen. Das Zeitfahren bei der Algarve war dann nicht so gut. Da wird er am Ende dann halt Zweiter im GC. Jetzt bei Paris-Nizza gewinnt er die Bergankunft, wird dann krank und kommt am Ende bei Platz 5 oder 6 raus. Aber ne, sehe ich jetzt trotzdem immer noch die Möglichkeit für ihn bei einer Grand Tour, um den Sieg mitzufahren, natürlich. Also hat er schon bewiesen, hatte aber auch einfach nicht so viel Glück.
Ja, aber ich habe von der Tour gesprochen, nicht von einer Grand Tour.
Ja, ja.
Also Grand Tour, Vuelta, Giro.
Ne, aber wie gesagt, letztes Jahr als wirklich reiner Helfer da auf Platz 4 im GC zu fahren, also könnte, glaube ich, schon den Anspruch in einer anderen Mannschaft stellen, als komplett als Leader zur Tour zu fahren und fährt dann da halt ums Podium mit.
Ne? Aber heißt das, dass er ihn jetzt bald rausholt aus dem Vertrag?
Nee, also ich glaube, die Situation für Joao ist da, die ich eben schon erwähnt habe. Ne? Also das Team bietet ihm gerade noch alle Möglichkeiten, außer vielleicht einer alleinigen Leaderrolle bei der Tour, die er aber auch gar nicht unbedingt will. Ja, er ist jetzt eher so ein bisschen vom Typ her ein bisschen zurückhaltender. Also der braucht jetzt nicht diese ausgesprochene, ne, Zusicherung, du gehst zur Tour als Leader und wir werden alles dafür tun, dass es dafür da ist, sondern er guckt halt einfach sehr für sich selbst, wo kann ich einfach der beste Fahrer sein, der ich sein kann. Und das sieht er für sich einfach in der Mannschaft UAE. Und auch nur so würde er die Tour in seinen Augen gewinnen können. Ja, also dass dann da noch ein Pogacar ein Wörtchen mitzureden hat, ist auch kein Geheimnis. Aber wie gesagt, es kann auch immer viel passieren. Und die besten Chancen oder das beste Umfeld sieht er aktuell noch da in der Mannschaft. Und ich glaube, das wird sich auch so bald nicht ändern. Also das Selbstbewusstsein hat er dann schon. Obwohl jetzt natürlich, wenn man jetzt mal rein aufs Papier guckt, was die Ergebnisse angeht, ja, da die anderen auch nicht auf sich warten lassen und da eben ja, so eine Rundfahrt wie Tirreno jetzt gewinnen mit Ayuso, der geht jetzt dann demnächst auch zur nächsten Rundfahrt mit Katalonien, wo die anderen wieder nicht dabei sind, also da hat er die nächste Chance. Aber man weiß in der Mannschaft natürlich auch, wie stark Joao ist und deswegen ist das dann auch gar nicht so ein Stress und das große Ziel dieses Jahr ist wieder die Tour. Und da will man natürlich dann mit einer guten Mannschaft am Start stehen, die auch harmoniert. Ne? Das war jetzt im letzten Jahr war noch eine ungewohnte Situation für einen Ayuso.
Für einen Juan.
Ja, er weiß halt nicht, wie es geht. Aber ich finde gut, dass Isaac Del Toro lernfähig ist und der ist relativ schnell kapiert.
Ja. Ja, zu Tirreno habe ich jetzt auch nichts weiter zu sagen. Zu Nizza dann tendenziell schon.
Ja, natürlich, Alter. Ich meine, Philipp Ogana wird Zweiter. Also ist jetzt ja auch
nicht. Ja.
Ja, also ich finde, das kann man schon mal, wenn wir jetzt gleich bei Paris-Nizza auch 5 Minuten über Mats Pedersen seine Leistung reden, müssen wir, finde ich, auch kurz irgendwie Ghana Tribut zollen, weil das war halt echt stark. Muss man schon sagen. Also Zweiter in der Gesamtwertung da, irgendwie letzte Etappe noch eine Position gut gemacht durch Zeitgutschriften. Also ich war da jetzt schon beeindruckt. Ist jetzt auch nicht mehr die Rundfahrt.
86 Kilo, glaube ich, zuletzt irgendwo in einem Podcast gesagt.
Ja, ist jetzt auch nicht mehr die Rundfahrt, wie es früher mal war. Da gab es immer noch mal so eine richtig lange, eklige Bergankunft. Das ist so, einfacher ist das falsche Wort dafür, aber sagen wir mal, es ist jetzt eher freundlicher geworden für so auch Klassikerfahrer, ne? Also sehr, 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 sehr gute Klassikerfahrer. Obwohl, eigentlich auch nicht. Ghana ist einfach Übermensch, muss man sagen. Also der war jetzt schon extrem stark, so wie Pedersen halt bei Paris-Nizza. Und ich finde, das macht extrem viel Vorfreude auch nochmal auf das beste Finale des Jahres, über das wir nachher auch nochmal sprechen.
Genau, der wird bei der Bergankunft dann in der vorletzten Etappe von Tirreno wird Philipp Ogana 13. mit 50 Sekunden Rückstand auf Juan Ayuso, der diese Etappe gewinnt und Ganna fährt ins Ziel zusammen mit Simon Yates und David de la Cruz und Pello Bilbao, also in bester Gesellschaft. Er wiegt wahrscheinlich mindestens 25 Kilo mehr als die anderen Jungs da.
Und vor allen Dingen war der schon abgekoppelt, ne? Und fährt da auf den letzten Kilometer nochmal hin. Also ja, krasser Typ und ja, verdient. Ich glaube, da muss man generell sagen, um gleich zu Paris-Nizza kommen, dass Ineos halt echt dies auf jeden Fall nochmal wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja. Aber können wir jetzt bei Paris-Nizza auch nochmal irgendwie dann drauf eingehen, ja.
Ja, wollen wir wieder mit dem Zwiehoff einsteigen?
Ja.
Why not, ne?
Hallo, liebe Besenwagen-Hörerinnen und Hörer mal wieder. Ich komme gerade von der wunderbaren Fernfahrt Paris-Nizza. Gute Erfahrung, kann ich sagen. Nee, ich weiß jetzt, warum das eins der härtesten Rennen im ganzen Kalender ist und alle es so nennen, weil es einfach nur krass war. Also von Tag 1 sehr, sehr nervös. Es ging sehr, sehr früh mit dem Blocken der Straße los. Also gerade auf den ersten 2 Tagen. Das ist ja auch gerade bei der Tour de France eins der Merkmale, dass quasi 80 Kilometer vom Ziel auf den kleinen französischen Straßen alle Teams schon mit ihren Leadout-Zügen nach vorne kommen und dann mehr oder weniger die Straße blockieren. Das heißt, wenn man da den richtigen Moment verpasst, ist es ganz, 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 ganz schwer, noch überhaupt nach vorne zu kommen. Ja, und dann haben wir ja eigentlich letzte Woche schon drüber gesprochen, Teamzeitfahren, dritter Platz, sehr, sehr coole Erfahrung, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat auch gezeigt, dass ich sehr, sehr gute Beine hatte und gut in Form war. Und dann kam ein kleiner Wintereinbruch, den ich so mit meiner Vorbereitung auf UAE, Australien und so weiter nicht so richtig im Tank hatte. Also man muss sich vorstellen, ich habe zu Hause relativ viel Hitzeanpassung auf der Rolle gemacht, im Winterklamotten, im Maleranzug, wie man sich das so richtig schön vorstellt, auf der Rolle. Und ja, das war für UAE und für Australien natürlich eine hervorragende Vorbereitung, aber für einen Hagel- und Schneesturm, der dafür gesorgt hat, dass die vierte Etappe mehr oder weniger neutralisiert wurde für eine ganz schön lange Zeit und dann wieder angepfiffen wurde. Und auch für die anderen Tage, wo es nicht mehr aufgehört hat zu regnen, / nicht mehr aufgehört hat zu schneien, war das in der Tat nicht so optimal. Kann man nicht anders sagen. Aber ich habe mich durchgekämpft und wir hatten natürlich mit Florian Lipowitz, Lippo, meinem Zimmerkollegen und sehr, sehr guten Kumpel, ein Ass im Ärmel, was mal wieder gezeigt hat, wie stark es eigentlich ist. Also ja, bringt seine PS jetzt bei fast jedem Rennen auf die Straße und das freut mich extrem zu sehen. Also es macht mir extrem viel Spaß, dann auch als Helfer für ihn zu fahren und ja, quasi zu sehen, was aus dem Biathleten dann für ein krasser Straßenfahrer geworden ist. Ja, und der hat als alter Wintersportler nicht so viel Probleme mit den Bedingungen gehabt und hat dann logischerweise mit seiner Form ein gutes Podium geschafft, das weiße Trikot geholt, zweiter Platz in der Gesamtwertung, das war echt super klasse und da habe ich mich extrem für ihn gefreut und war auch ein guter Lohn für die ganze Mannschaft, die sich wirklich die ganze Woche den Allerwertesten aufgerissen hat. Also es war schön zu sehen, dass dann die harte Arbeit, vor allen Dingen bei den unsäglichen Bedingungen, sich ausgezahlt hat. Ja, das war so meine Erfahrung mit Paris-Nizza. Da habe ich wieder ein Rennen, was ich abhaken kann von meiner Bucketlist. Das bin ich vorher nämlich noch nie gefahren. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich es unter den Voraussetzungen zu meinen Lieblingsrennen zählen würde. Aber ich glaube, das würde von denen, die letzte Woche da am Start waren, vielleicht Mats Pedersen, vielleicht Nils Pollitt, der auch extrem stark gefahren ist, muss man wirklich sagen. Die beiden sind sehr, sehr fit für die Klassiker. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen jetzt für die beiden laufen. Aber außer den beiden glaube ich nicht, dass es da viele im Fahrerfeld gegeben hat, die gesagt haben, boah, das ist ja wirklich hier das geilste Rennen des Jahres. Kann natürlich sein, wenn das Wetter schön ist und so weiter, will ich nicht abstreiten, dass Paris-Nizza einen sehr, sehr großen Charme und einen sehr, sehr großen Charakter hat, aber unter den Voraussetzungen war es bei uns im Ruhrgebiet, sagt man, etwas sperrig. Naja, wir haben es geschafft. Ich bin jetzt wieder zu Hause im Training, beziehungsweise erhole ich mich jetzt wahrscheinlich noch bis Mitte, Ende der Woche von den Strapazen. Dann geht es ans Training für die nächsten Rennen. Ich werde bei der Tour auf die Alps meinen nächsten Start haben. Bis dahin erstmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, liebe Grüße.
Ja, Ben, man könnte ja auch sagen, du bist einfach nicht fett genug für kaltes Wetter. Aber tatsächlich habe ich da auch schon dran gedacht, dass viele Fahrer jetzt eben durch entweder die Vorbereitung beziehungsweise den bisherigen Rennkalender jetzt noch gar nicht an die Temperaturen hier in, sage ich mal, in Mitteleuropa gewöhnt waren. Und dieser Trend vom Hitzetraining natürlich da jetzt auch nicht viel zu beiträgt. Ne? Auf der anderen Seite
also ich glaube, bei 5 Grad und Regen ist jedem kalt, außer so ein paar Ausnahmen, oder?
Also ja, natürlich ist jedem kalt, aber ich glaube schon, dass es da auch, sag ich mal, Anpassungs- oder Gewöhnungsmöglichkeiten gibt. Ne? Also ich weiß, dass viele Klassikerfahrer eben im Winter bewusst auch teilweise bei schlechtem Wetter oder schlechterem Wetter trainieren und jetzt nicht nur in Regionen unterwegs sind, wo es immer um die 20 Grad sind. Ne? Also das gibt's schon. Und ja, man hat es gesehen. Also bei manchen hat es da einfach komplett den Stecker gezogen. Ne? Was auch verständlich ist. Also wie du sagst, Paul, das waren schon jetzt keine gemütlichen Bedingungen da bei Paris-Nizza.
Ja, was ich immer nur wieder interessant finde, ist so 5 Grad und Regen Training geht ja, ne? Also das kriegt man schon hin. Aber wenn man auf so Rennkontext alles irgendwie nochmal so über den Haufen wirft, um das eigentlich dann die Hölle ist. Ist natürlich auch, du hast natürlich viel mehr Spritzwasser, also du bist wirklich von allen Seiten nass. Das ist, Basti?
5 Grad Regen Training geht?
Ja. Natürlich, das, was Andi gerade erzählt hat, die bleiben da. Was denkst du, wie ein Berliner Winter aussieht? Also 5 Grad und Regen Training, das ist halt einfach, musst du halt durch. Das geht dann irgendwie schon, aber jetzt nicht, also ich rede jetzt nicht von 100% 2 Liter auf den Quadratmeter, ne, sondern halt
in Berlin gibt es halt auch keine Abfahrten, ne? Musst du halt auch mal.
Ja, das meine ich ja gerade. Du bist von allen Seiten irgendwie nass und ist halt krass, dass das dann so einen krassen Unterschied nochmal macht. Aber ja, aber mich würde dann schon mal interessieren, ob so jemand wie Mats Pedersen, ob der so gut war aufgrund der Bedingungen und dass alle quasi das so mehr den Stecker gezogen hat und mehr Körner gezogen hat durch die Kälte, in generell, ne, also über die Rundfahrt auch, oder ob der auch neue Bestwerte einfach gefahren ist. Also ob der auch wattmäßig einfach unglaublich stark war oder ob das einfach nur im Kontext quasi gut war.
Sage ich dir
also
jetzt
der
nicht.
Hat ja kein Strava.
Ja, aber kannst du sagen, aber er ist fit, sagst du.
Der hat auf jeden Fall wieder Kopf bis Fuß Vic Vaporub gemacht. Nee, das hat er in unserem Podcast mit ihm, wir haben ja mal einen englischsprachigen Podcast mit Mats aufgenommen, da hat er ja gesagt, sehr, dass er sich bei solchen Temperaturen einfach immer von Kopf bis Fuß mit Vaseline einschmiert. Also, ja. Es scheint ein bisschen was zu bringen, aber klar, ist ein Fahrer, der jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er dann besser wird, ich glaube, es macht ihm einfach nicht so viel aus, schlechtes Wetter.
Ja, geht er
und ist halt auf jeden Fall
auch
ein bisschen robuster vom Typ her, ne? Ja, aber trainiert zum Beispiel auch im Winter oft bei dem, was gerade so draußen los ist, ne? Also der verbringt schon viel Zeit auch oder hat zumindest in der Vergangenheit sehr viel Zeit auch immer in Dänemark verbracht. Ja, aber er ist gut drauf, kann ich dir sagen, ja.
Ja, ich weiß, hat man ja gesehen, aber ja, okay. Ist klar, du willst jetzt hier nichts sagen. Aber ja,
ich will es nicht jinxen, weißt du?
Ja, du willst nicht jinxen, ja. Sah auf jeden Fall solide aus, so wie Nils auch. Aber ich finde Paris-Nizza sonst immer echt langweilig, muss ich sagen. Ich fand es dieses Jahr aber eigentlich sehr, sehr interessant und spannend, weil irgendwie so viele Up and Downs irgendwie auch drin waren. Und auch gerade so Ineos halt so viel irgendwie immer in den Ring reingeworfen hat. So mit dem Tobias Voss, der irgendwie immer mal vorne raus war. Dann hast du irgendwie bei Wismar Liese Bike die Sache gehabt mit Vingegaard, dass er raus musste aufgrund seines Sturzes und so. Und ja, Lipovic, der irgendwie performt hat. Und dann auch die letzte Etappe fand ich halt auch echt. Die letzte Etappe ist halt einfach immer mega attraktiv, ne? Das sieht halt auch geil aus. Sieht so aus, als wenn man da mal hin müsste zum Radfahren. Wenn man Bock hat auf Berge.
Ist schon gut, dass die das gewechselt haben von dem Col des Zeitfahren, Bergzeitfahren, das, was früher die letzte Etappe immer war, zu einer gescheiten, richtigen Etappe.
Ja, früher war. Hä? Ich kenne Paris-Nizza eigentlich fast nur mit. So, letzte Etappe. Zeitfahren? Das ist schon lange her, oder?
Letzte Etappe. Das ist schon lange her.
Das ist schon
sehr. Aber Bergzeitfahren Col des auf jeden Fall auch eine Weile lang gewesen.
Okay. Ja, aber ich fand's mega cool. Und ja, Jorgensen gewinnt zum zweiten Mal. Ineos wird Platz 3 und 4 und 9. Auch auf jeden Fall echt solide. Ja, war irgendwie eine geile Rundfahrt. Und Lipovic auf Platz 2 ist auf jeden Fall auch krass. Also. Der ist immer auf einmal so da. Was ich meine?
Es war auf jeden Fall wirklich halt best of the rest, ne? So.
Ja, aber der.
Also Jürgensen war jetzt nicht unbedingt angreifbar, aber waren ja noch ein paar andere dabei, die ganz gut Radfahren können und die hat er alle im Griff gehabt.
Der hat halt für mich noch gar nicht so ein Star-Appeal, also so ein Appeal, dass du, wenn
total.
Du.
Total. Kam auch in.
Wenn du die Startliste siehst und sagst, der ist da, obwohl du weißt, dass der gut ist. Weißt du, was ich meine?
Die internationale Presse hat den auch gar nicht so richtig berücksichtigt. Also jetzt auch Podcasts irgendwie auf Englisch, vielleicht mal Namen genannt, aber eigentlich immer so andere Leute dann thematisiert. Und dafür ist er jetzt schon auf jeden Fall, also Romandie-Podium war er, glaube ich, schon, oder?
Ja,
ja, auch letztes Jahr Top 10 bei der Vuelta gefahren, was ja einfach nicht,
als Helfer. Ne,
man hat einfach nicht die Medienpräsenz in der Vuelta, also das bleibt nicht so im Kopf, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn er beim Giro letztes Jahr nicht krank geworden wäre und ausgestiegen wäre, dann hätte jetzt auch vor dem Start von Paris-Nizza jeder Florian Lipowitz ein paar Sterne als Favorit gegeben. Aber ich würde jetzt nochmal gerne reingehen und nochmal auf Bens Nachricht zurückkommen. Wir wollen jetzt nicht anfangen und sagen, das ist der alte Biathlet. Ja, also
ja, genau.
Das der hat mal Biathlon gemacht, aber der ist dann auch 3 Jahre schon in der U23 richtig Radrennen gefahren. Also
das ist
ich bin ja auch nicht der ehemalige Fußballer, ne? Genau, wo ich mal Fußball gespielt habe.
Das ist auch so wie, ich höre ja auch immer noch der Crosser. Ich bin jetzt vor kurzem Crossrennen gefahren, aber das letzte davor halt vor über 10 Jahren. Also meine Crosskarriere ist wirklich länger her, als dass ich, also über die Hälfte meines Lebens her, weißt du, so ungefähr. Und ist auch das Ding immer mit, ja, der ist aber Biathlet, der muss Temperaturen, muss der abkönnen, diese Kälte. Das hat halt auch nichts, es hat auch nichts miteinander zu tun, weißt du?
Ja, also ich hätte jetzt die Querverbindung auch nicht getroffen, aber ja. Er hat da auf jeden Fall im Kalten schon mal viel geatmet früher.
Ja, aber wie auch immer, was ich bei ihm krass finde, ist der, Andi hat natürlich recht, wenn er beim Giro vorne reingefahren wäre, was ich auch glaube, was er wahrscheinlich getan hätte, würden wir jetzt anders ihn sehen vor einem Rennen. Aber auch so, weil der halt medial kaum stattfindet. Also er ist jetzt ja auch nicht auf Social Media krass aktiv. Ne? Jetzt auch, du siehst wenig Interviews, du siehst wenig sein Gesicht, unabhängig von dem Podium. Ja. Und ich glaube, das trägt auch noch dazu bei, dass du ihn so gar nicht erstmal wahrnimmst. Ja? Dass man nicht seine Leistungsfähigkeit oder das, was er kann, sondern ist eher, wie er momentan halt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Ja, ich finde das gut.
Ja, ich auch. Also ich meine,
so.
Ist ja auch der Plan, ne, den so langsam aufzubauen und ist vielleicht auch so der bessere Weg, das nicht so im Rampenlicht zu tun, sondern absolut, halt Stück für Stück zu machen.
Nochmal zum Thema Wetter oder Kälte. Also ich glaube, Training auf der Schwäbischen Alb härtet auch ganz gut ab. Und das dann noch mit Luca Schwarzbauer, dann ja.
Ja.
Wo ich ganz glücklich war zu lesen, ich habe jetzt zumindest nichts Schwerwiegenderes mehr gelesen, war der Sturz von Matthias Gjelmose. Das sah echt nicht gut aus, weil du auch selten siehst, dass Leute so lange auf der Straße liegen bleiben, aber es scheint dann doch nichts ganz Schlimmeres passiert zu sein, außer Prellungen. Und ich hoffe, dass der bald wieder im Einsatz ist. Auf jeden Fall auch ganz dumm mit so einem Fahrbahnteiler, das ist ein sinnloser Fahrbahnteiler, wo anscheinend auch die Schilder entfernt wurden. Also da waren zumindest so Löcher drin, vorne und hinten in dem Fahrbahnteiler, wo eigentlich ein Schild steht. Das war aber rausgenommen, so haben das die Fahrer nicht gesehen. Und sein Helfer, also sein Vordermann, biegt ganz kurz vor dem Ding, sieht er das erst, biegt ab, er sieht es nicht mehr und keine Chance da auszuweichen.
Ist interessant, wenn sie das Rennen sicherer machen wollen, durch Entfernen von Gegenständen, aber durch das Entfernen, man sieht mal diese Welle nicht mehr, diesen Bordstein. Ne?
Ja, noch irgendwelche Takeaways, Paris-Nizza?
Nö.
Nö.
Heute erst Rennen Michel Hessmann Milano Torino. Ich habe ihn schon gesehen, auf jeden Fall hat Leadout auf dem ersten, geht ja zum Schluss zweimal einen Berg hoch. Er hat den Leadout für sein Team beim ersten Mal den Berg hochgefahren. War ganz nice zu sehen. Ich habe auch schon kurz mit ihm geschrieben. Und er schreibt ein bisschen Mixed Feelings natürlich, aber er hat sich mega gefreut und konnte es auch im Feld richtig genießen. Er meint so Position im Feld fahren und so, als wäre er nie weg gewesen. Also das ist schon mal gut. Und jetzt Feuertaufe wieder bestanden. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja. Gut, sprechen wir über das schönste Finale
des Jahres. Schönste Finale des Jahres. Und also wir werden das Frauenrennen werden wir mit Franzi Koch gleich besprechen. Und jetzt im Männerrennen gibt es gibt so viele Leute, die potenziell gut drauf sind und das gewinnen wollen. Ich habe so Bock.
Ja, vor allem gibt es halt, ich finde auch seit langem mal wieder sehr, sehr viele Teams, die in der Lage sind, so ein Rennen im Finale zu kontrollieren und schwer zu machen. Nicht nur so eins oder zwei, auf die man sich fokussiert, sondern halt so mehrere Varianten.
Vorsicht, neue Kategorie im Besenwagen. Wo stelle ich mich am besten hin am Samstag?
Also ich würde Sanremo sagen, am besten am Fernseher.
Auf jeden Fall.
Weil du, was bei dem Rennen das Problem ist, dass du eigentlich nicht von Spot zu Spot wirklich fahren kannst. Das ist, wird zumindest keine schwierig. Chance. Und die interessantesten Spots sind ja Cipressa und Poggio. Und klar, sicherlich Poggio oben die Kurve, bevor es in die Abfahrt geht, ist spektakulär, die Geschwindigkeit wahrzunehmen. Mhm. Aber ich glaube, Sanremo vor Ort ist, glaube ich, nicht so geil. Kann mir jetzt nicht so geil vorstellen wie am Fernseher.
Oder so ein guter Spot in der Abfahrt vom Poggio, wo man einen guten Blick auf eine dieser Serpentinen hat.
Da kann man sich nicht hinstellen.
Ja, man muss auf jeden Fall ein bisschen weg von der Straße.
Ja, aber es geht ja nicht, weil das sind ja Gärten oder geht ja da runter. Steinmauern, ja, die mit Zäunen.
Ein paar Mauern, ja. Da muss man auf jeden Fall, wenn, dann hinlaufen. Also den Poggio hochlaufen von unten oder so.
Andi, fällt dir irgendwas ein, wo man sich da hinstellen kann und sagen würde, das ist geil zum Gucken?
Also es gibt ja diese fast 180-Grad-Kurve an der Cipressa. Und da steht man eigentlich ganz gut. Also wenn man...
Ah, da wo man so aufs Meer guckt.
Ja, ja. Also wenn man sich da
auf der Mauer gesetzt,
wenn man sich da irgendwo hinsetzen will. Ja, und dann muss man sich natürlich eigentlich schnell irgendjemanden suchen, der einen Bildschirm oder einen Fernseher oder sonst was irgendwo stehen hat, damit man das Finale sieht. Weil man kann zwar dann unten den Poggio rechts liegen lassen und schnell nach Sanremo fahren, aber das wird dann auch schon recht knapp, um den Zieleinlauf dann noch zu sehen. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich einfach in Sanremo irgendwo reinsetzen, wo man das Rennen gucken kann und dann guckst du dir den Zieleinlauf an und gehst noch ein Eis essen oder so. Weiß ich nicht. Oder man macht halt den ganzen Tag vorm Fernseher. Ne? Ich werde am Samstag morgens wahrscheinlich ein schönes Ragout aufsetzen. Ja? Dann soll ja auch hier gutes Wetter sein. Vielleicht eine Runde Radfahren und mich dann so pünktlich 15 Uhr so langsam vor den Bildschirm setzen und dann hoffentlich ein leckeres Ragout essen zum Beispiel.
Ja, was, oder ja, wie du schon sagst, irgendwie in Sanremo, ich also wenn ich eh da wäre in der Nähe, würde ich wahrscheinlich mich echt in Sanremo, wie du schon sagst, irgendeine Eiswiese setzen, schönes Café, gute Pasta essen, irgendwie bei einem schönen Glas Wein und das halt auf eine Leinwand schauen, auf dem Fernseher. Ich glaube, da hast du dieses...
Oder so in Imperia, da ist doch auch schön.
Und das Interessante ist da ja auch, weil halt viele Profis wohnen ja auch in Monaco oder Nizza. Das heißt, die kommen auch alle mit ihren privaten Autos. Du hast halt danach auch so ein bisschen, also wenn du die Bunte auch liest und so Bock so auf so ein bisschen Gossip hast, kannst du da hingehen und rumlaufen. Da siehst du, was die für Autos fahren und so. Da siehst du so ein bisschen mehr privat auch was von denen. Das fand ich immer ganz interessant. So da normalerweise steigen ja alle in die Busse und fahren dann zum Flughafen. Aber bei dem Rennen ist das immer so ein bisschen anders. Einige fliegen auch noch nach Spanien, ist das immer noch so? Oder fahren nach Spanien zu Vuelta Catalunya, so habe ich es immer gemacht. Fängt die montags an oder sonntags? Andi, weißt du
das? Das ist eine gute Frage, aber da das Rennen ja auch am Samstag ist, wäre ja immer noch Zeit.
Ja, aber so am nächsten Tag ist halt schon sportlich. Also ich habe es auf jeden Fall zweimal gemacht, mit Auto runtergefahren dann und mit Bus.
Am Montag zum Beispiel startet die dieses
Montag.
Jahr.
Montag. Mhm. Ja, okay, dann werden es auch wieder einige machen. Von daher, das ist eigentlich ganz cool und interessant.
Schön einrollen.
So.
300 Kilometer.
Hey, ich habe das damals gemacht und dann das Zeitfahren gewonnen.
Ich würde mal so die Teams durchgehen. So, und dann gucken, wer ist der Favorit aus dem Team oder wer könnte da was reißen und mit welcher Taktik würde ich es dann angehen und starten mit dem absolut vordergründigsten natürlich. Tadej Pogacar würde das Ding gerne mal gewinnen.
Nee, warte, wie wär's, wenn wir bei der Startnummer 1 anfangen, die nämlich nicht nur zwei ehemalige Sieger, sondern auch den Titelverteidiger da ins Rennen schicken. Also da kann...
Trotzdem müssen die ja vielleicht reagieren
auf andere. An der rumhampeln, wie er will.
Also genau, Alpecin de Koenig, extrem... Also die haben sonst auch schon mal ein gutes Team, aber viel mehr Karten noch zu spielen als in den letzten Jahren. Die haben mit Jasper Philipsen, Caden Groves, Mathieu van der Poel und auch jetzt gerade echt sehr gut in Form Gianni Vermeersch am Start. Also das ist halt wesentlich mehr, womit man agieren kann und reagieren als noch in den letzten Jahren. Und auch die Helfer, die da bei haben, sind halt für sowas echt gut. Und ja, da kannst du drauf wetten, dass Sylvain Dellier und Riesbeck, die siehst du aus Mailand rausfahren, von vorne. Bis kurz vor Cipressa, gehe ich davon aus. Aber ja, die haben ein mega spannendes Team, finde ich.
Aber da bin ich gespannt, ob sie die Taktik auch wirklich annehmen oder beziehungsweise ihre Rolle da als Favoritenteam so annehmen, weil die machen es ja gerne so alles ein bisschen runterspielen und so den anderen die Favoritenrolle zuspielen.
Sanremo, ne? Noch nie.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da jetzt genauso wie Basti sagen, ja, guck mal hier, Pogacar will ja unbedingt gewinnen, dann fahrt ihr doch erstmal. Also ich bin gespannt. Also ich denke mal schon, dass sie sich da ziemlich schnell beteiligen. Aber ja, haben ja auch am Ende vielleicht sogar drei Karten, die sie spielen können.
Mhm.
Und sind da so ein bisschen undurchsichtiger. Halt so, ne?
Vielleicht als einziges Team, selbst wenn der Poggio halt dann relativ hart gefahren wird und es nicht viele übrig sind, haben sie vielleicht tatsächlich noch zwei übrig und einer kann für den anderen dann anfahren.
Ich glaube, dass wir diesmal aber schon in der Cipressa wesentlich mehr Action haben werden als in den letzten Jahren aufgrund von einer anderen Teamzusammenstellung zu der.
Also es wurde ja letztes Jahr schon mal versucht beziehungsweise angekündigt vorher von Team UAE, das Rennen an der Cipressa so schnell zu machen, dass schon eine Vorentscheidung getroffen wird. Hat dann aber letztes Jahr so gar nicht funktioniert. Aber vielleicht lässt man da ja dieses Jahr mal Nils Polit all out fahren.
Ja, der Grund, weshalb es letztes Jahr nicht funktioniert, ist, weil die keinen im Team hatten, der in der Lage war, das ganze Team vorne in die Cipressa reinzufahren. Also die haben individuell unglaublich starke Bergfahrer gehabt, aber die kamen so peu à peu einzeln nach vorne gefahren. Und waren halt dann
schon platt.
Genau, waren halt Tüten zu und du musst die Cipressa eigentlich von Anfang an Vollgas fahren, dann die Kurve, die Andi vorhin meinte, wo man sich auch hinstellen kann. Da hast du entweder Rückenwind oder Gegenwind, je nachdem wie der Wind steht. Wenn du da nicht nochmal erhöhen kannst, dann...
Die ist aber schon so, da sind schon so 2 Kilometer gefahren oder so, ne?
Ja, noch mehr sogar.
Mehr, ne?
Ja, genau. Und wenn du da nicht aufziehen kannst, dann wird das auch nichts mehr. Also da musst du eigentlich nochmal das Ding zum Explodieren bringen. Du hast in den letzten Jahren immer gesehen, dass das kein Team mehr machen konnte und hinten so die Leute eigentlich echt, also entspannt ist das falsche Wort dafür, aber auf jeden Fall kontrolliert rübergefahren wurde.
Aber ja. Sehen wir, wie seht ihr das so? Sehen wir überhaupt die Chance? Wie will man das machen? Auf wie wenige will man das reduzieren da?
Naja,
und du hast... Wenn jetzt Poggi das tatsächlich, also der da ja zwischen Abfahrt, Cipressa und Poggio nochmal 10 Kilometer flach sind und mehrere Teams das zufahren könnten dann wieder. Kannst ja, der Cipressa-Berg ist ja auch zu kurz für einen Tadej Pogacar.
Also du
da
willst,
so viel Abstand
ich,
zu machen.
Du willst, glaube ich, auch gar nicht unbedingt Leute da abhängen, aber du willst die natürlich so müde machen, dass sie dann Poggis Attacke am Poggio eben nicht mehr hinterherfahren können. Ne? Also du willst eigentlich nur die Konkurrenz schwächen, weil du davon ausgehst, du hast hier sowieso den stärksten Fahrer am Start. Dass man da schon so eine Vorentscheidung holt, sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, dafür ist es dann auch einfach nicht schwer genug oder dafür ist die Konkurrenz zu stark, um da jetzt, ja, also selbst ein Philipsen wird da, glaube ich, jetzt keine Probleme haben, dran zu bleiben. Der wird natürlich Körner lassen, je schneller es darauf geht, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach die Taktik. Und du willst ja am besten auch noch ein, zwei gute Leute haben, um eben in den Poggio reinzufahren und da auch von vorne, von Anfang an das Tempo sehr hoch zu halten. Weil die Attacke am Ende ja auch nur, sagen wir mal, 800 Meter, ne, das ist immer so, die letzten 800 Meter sind die entscheidenden. Und du willst eigentlich 800 Meter vom Gipfel vom Poggio die Leute so müde haben, dass sie einfach nicht mehr hinterherfahren können. Weil natürlich ist Pogacar auch nach so einem Rennen ein ernstzunehmender Gegner im Sprint, aber eigentlich will er ja schon so gut wie jeden da abhängen, ne, der jetzt von den anderen großen Favoriten.
Also er will ja definitiv nicht mehr, also gegen Mathieu Van der Poel oder gegen Mathieu Van der Poel gewinnt er den Sprint nicht.
Ja, und was auch nicht zu unterschätzen ist, was eigentlich fast noch gefährlicher ist als die Cipressa-Auffahrt selber, ist ja die Abfahrt. Wenn du da in der Lage bist, also oben raus, wie Andi schon sagt, erstmal alle müde zu machen, du fährst runter und du hast halt, du kommst halt unten aus der Cipressa raus und hast so minimal so eine kleine Gegensteigung. Also sie ist wirklich nicht schwer, aber wenn du da nicht im Windschatten bist, kriegst du das Loch nicht zu. Und wenn er da Nils Polit hat, wen auch immer, die halt nochmal richtig durchziehen können, dann kann es halt sein, dass du auf einmal nur mit 10 Mann vorne bist oder vielleicht noch weniger und dann macht es die Leute noch mehr müde und da hat vielleicht auch Mathieu keine Helfer mehr und so. Also ich glaube, du brauchst halt einfach die Leute, die ballern können.
Was denkt ihr, kleiner Take, Tadej Pogacar Abfahrt? Sanremo ist ja so ein Rennen, sowohl Cipressa Abfahrt als auch Poggio Abfahrt. Das wurde auch schon mal irgendwie so in der Abfahrt gewonnen von jetzt Matej Mohoric. Tadej Pogacar in seinem aktuellen Bike-Fitting, was glaube ich noch mal vielleicht ein ganz kleines bisschen extremer geworden ist, sehr hoch, sehr weit vorne. Strade Bianche rutscht ihm auch das Hinterrad weg. Also Weight Distribution für extrem heftig Kurvenfahren nicht so gut im Moment. Ich weiß nicht, ob man das so, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Take, den kann ich nicht verifizieren, aber für die schnellste, richtig riskante Kurvenfahrten ist diese Position eigentlich nicht ausgelegt. Vielleicht davon Nachteil, ich weiß es nicht.
Ja, also ich, mein Take ist, wenn er alleine ankommen will, braucht er oben an der Cipressa, schon am Poggio, um die 5 Sekunden. Weil sonst ist er
irgendwie. Wie viel?
Sonst ist 5? 5. Also mir geht es ja darum, er braucht ein Loch, was groß genug ist, damit es in der Abfahrt erstmal nicht direkt zugefahren werden kann. Mhm. Weil wenn du unten ins Flache kommst, hundertprozentig, er zieht durch und da kannst du darauf wetten, dass die hinten sich erstmal kurz angucken. Wenn nicht nur einer alleine ist.
Und das heißt, wenn er unten in der Abfahrt auf der Geraden ist, also schon in der Abfahrt gibt es ja erstmal eine Gerade und dann die lange Gerade dann, und er hat Loch, dann kann er es auch durchziehen.
Genau, aber er braucht diese 5 Sekunden mindestens, damit in der Abfahrt keiner zu ihm hinfährt. Weil wie du schon sagst, Mathieu fährt schneller runter, ist auch ein Ghana, kann ich mir vorstellen, dass der besser bergunter fährt, weil ich finde auch, dass Pogacar immer instabiler aussieht von Jahr zu Jahr in den Abfahrten. Also nicht so sicher wie andere. Ja?
Es ist jetzt kein Riesenproblem, aber wenn es so drauf ankommt, ist das schon auf jeden Fall, denke ich, ein Faktor.
Ja, genau.
Auch wieder ein Mate Mohoric dabei. Bei UAE noch ganz interessant, Jonathan Narváez. Ja. Der kann eigentlich auch alles mitfahren und der hat auch noch einen Sprint.
Ja.
Ja, die haben, und der kann, ja, weiß nicht, was er dann für einen Helferdienst da übernimmt, aber der könnte theoretisch am Schluss auch noch da sein.
Ich glaube, bei UAE gibt es einfach keinen Plan B. Also da wird am Samstag alles für Pogacar gefahren. Und ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt, Narváez bei dem Rennen. Ja, der
ein bisschen lang, ne?
Es ist ein bisschen, genau, es ist ein bisschen lang. Das haben wir jetzt von ihm noch nicht unbedingt so gesehen, dass er dann am Ende dann wirklich zu den Stärksten zählt. Und da sind dann, glaube ich, noch einige andere mit dabei auch, die man da deutlich stärker einschätzen könnte. Also wäre jetzt mir, wenn ich jetzt der sportliche Leiter von UAE wäre, würde ich jetzt nicht einen Plan ausdenken, wie es denn läuft, wenn Pogi nicht wegkommt. Weil auch wenn er nicht alleine wegkommt, wird er am Ende noch sprinten und trotzdem wahrscheinlich ein gutes Top Ten fahren können. Und selbst dann sind die Chancen noch höher, glaube ich, als mit Narváez dann eine gute Platzierung zu holen oder sogar zu gewinnen.
Ja, wen ich auch noch interessant finde und gefährlich in der Rennsituation ist Pidcock, aber nicht, dass er andere schlägt im direkten Duell, aber dass er halt in der Situation der wird über die Cipressa wird damit rüberkommen, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wird auch eine Abfahrt gut sein. Und ich glaube auch Poggio, was wir jetzt letzten Rennen gesehen haben, wird da auch keine großen Probleme haben. Aber wenn Pogacar ihn nicht abgehängt bekommen, dann wird Pidcock ihn in der Abfahrt 100% abhängen. Und der wird so runterfahren, entweder stürzt er oder er kommt unten heile an. Aber Pogacar ist eigentlich auch krass, ne? Der hat eigentlich echt nicht viele Varianten, um dieses Radrennen zu gewinnen. Und so jemand wie Pidcock, finde ich, hat schon wieder mehr als jetzt wirklich einen Pogacar. Wen ich aber auch interessant finde, so als Underdog und gerade zu den letzten Rennen, ist Uno X. Ich weiß, da ist wahrscheinlich jetzt kein Siegkandidat dabei, aber ich finde, die haben so viele Rennfahrer in der Breite, wenn die gar nichts machen müssen, also nicht viel, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, heute wieder bewiesen bei Milano und Torino.
Da kann ich mir echt gut vorstellen, dass die mit, wenn da unten 10 Mann auf diese Gerade rauffahren, dass da 2 Uno X dabei sind. Würde mich jetzt nicht wundern.
Ich glaube, Jonas Abrahamsen wäre auch der Einzige, dem ich zutrauen würde, vor der Cipressa wegzufahren und anzukommen.
Ja. Also, ja, stimmt, ja. Die sind extrem stark.
Ja. Habt ihr noch einen so völligen Außenseiter-Tipp?
Ja, Ghana, aber es ist kein völliger Außenseiter.
Nee, also, der ist schon jetzt mit einer der Top-Favoriten, würde ich sagen.
Ja.
Also ich bin ehrlich gesagt mal gespannt. Ich gucke mal gerade, ob das Rennen schon mal gefahren ist, weil der kommt mir eigentlich vor, als ob er überall das erste Mal fährt. Dabei stimmt das nicht. Ist nämlich Roger Adria.
Ja, der ist brutal stark.
Der kann auch irgendwie alles. Also ist so ein richtiger Allrounder.
Der ist auch groß, ne? Also der ist ja irgendwie so, der ist leicht, aber gleichzeitig bringt auch eine gewisse Größe dann wieder mit und so dann auch nötige Masse für so Klassiker, kann irgendwie am Berg aber auch. Schon guter Rennfahrer einfach, ne? Also,
ich sehe jetzt in den letzten zwei Jahren keinen Start bei Sanremo. Ich kann es auch nochmal. Ist er noch nie gefahren? Also, das ist vielleicht so ein bisschen ein Nachteil, wenn man da eben die Strecke noch nicht so gut kennt, vor allem die Abfahrten. Aber der ist jetzt auch viele Rennen das erste Mal gefahren und immer auf Anhieb sehr gut. Also, der hat auf jeden Fall Form. Und ja, jetzt so ein Top Ten traue ich mir auf jeden Fall zu.
Aber ich finde so richtig geheimen Favoriten außer Uno X, finde ich schon schwer, aber es gibt so viele Favoriten.
Wie ist Meierhofer drauf?
Leider nicht so gut. Ist jetzt ja, dann gut. Natürlich mit den Klassikern als Saisonziel eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt jetzt nochmal krank geworden. Also er war im Höhentrainingslager, ist dann das Opening Weekend gefahren und da eigentlich schon mit einer Krankheit rausgekommen, die sich jetzt auch sehr hartnäckig gehalten hat. Also da müsste schon sehr viel jetzt zusammenkommen, um ihn da als Außenseiter noch aufzuzählen. aber grundsätzlich natürlich ein Rennen, was ihm gut liegt. Also in Topform klettert er für einen eher Sprinter schon sehr, sehr gut. Also manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob er nicht sogar besser bergauf fahren kann als sprinten.
Das ist eins der wenigen Rennen, wo ich die Teamaufstellung, oder das gibt es ja so gut wie nie, die Teamaufstellung von Wismar lese und denke so, ja okay, da haben wir jetzt eigentlich keinen dabei. Keine Ahnung, ob Olaf Keul diese zwei Berge meistert, aber ich gehe irgendwie nicht davon aus.
Nee.
Und sonst, naja, also Ben Tullet heute gut gefahren, klar.
Ja gut, dann können wir auch anfangen über andere Fahrer zu reden, wenn wir Ben Tullet jetzt genau, als Favorit richtig. Nehmen. Aber Andi, kannst du dir vorstellen, dass wir diesmal beim Poggio ein anderes Rennen sehen? Also das, weil sonst war ja immer so, ne, die ersten Switchbacks irgendwie kontrolliert, alle bremsen und dann kommt ja diese eine Linkskurve nochmal und dann ja diese Rechtskurve und dann auf die lange Gerade, wo es dann ja eigentlich abgeht, die Attacken. Denkst du, dass wir diesmal sehen, dass ein Team voll reinfährt und dann aber einfach schon richtig attackiert? Also nicht einfach nur Tempo hoch, sondern quasi versucht so einmal das Tempo rauszubekommen in der Gruppe, um so ein bisschen Chaos zu stiften.
Ist natürlich schwierig, ne? Also da sind ja auch nicht viele Teams, die das Interesse haben. Also es sind ja sehr, sehr viele Sprinter eigentlich da oder auch Mannschaften, die nur auf einen Sprinter ausgelegt sind. Und die werden versuchen, da natürlich immer ein kontrolliertes Tempo zu fahren. Also dass du da so komplett rausnehmen kannst, dazu müsste eigentlich schon ziemlich viel zerrüttet sein nach der Cipressa. Ich habe gerade meinen Wetterbericht geguckt, es soll eigentlich Samstag am Wochenende der beste Tag sein, aber es gibt eine Regenwahrscheinlichkeit, das wird nochmal interessant und es ist ein relativ starker Rückenwind tatsächlich, ja sonst immer so ein, ja eigentlich ein Faktor ist, der jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Gruppe am Poggio schmälert, ne? Also wenn da Gegenwind ist, kann man da natürlich immer am Hinterrad noch ganz gut mit drüber fahren, aber ist ziemlich starker Ostwind angesagt. Mal gucken, wie sich das bis dahin entwickelt. Und es gibt immer noch eine kleine Regenwahrscheinlichkeit für den Nachmittag. Also
und das
aber ansonsten sehe ich eigentlich viele, viele Namen jetzt hier so in der Liste. Selbst Lidl Trek hat ja mit Milan zum Beispiel jemanden dabei, der da auf jeden Fall auch drüber fahren kann. Manche Teams auch wirklich nur mit einem Sprinter am Start. Also da wird sich schon jemand finden, der versucht, das Tempo zu kontrollieren. Ne? Aber auch, ja, okay, ich glaube auch gar nicht, dass UAE zum Beispiel oder irgendein Team so eine Taktik fahren will, sondern die wollen einfach so schnell wie möglich fahren und dann eben darauf spekulieren, dass Pogacar dieses 5-Sekunden-Loch reißen kann.
Ja, aber ja, wenn Rückenwind ist, spricht es für mich weniger für Sprinter, mehr für jemanden wie Garner. Und halt, eigentlich spricht das echt sehr krass für Garner so. Weil der geht gerade berghoch gut, der hat eine gewisse Masse, weil so schnell ist es auch nicht und der kann halt einfach extrem viel Tempo aufbauen. Und so Sprinter haben wir halt da reden wir über ganz andere Wattzahlen, ne, die dann auch länger angehalten werden müssen. So. Ich freue mich schon drauf. Aber
ja,
wird geil.
Festlegen, wer gewinnt?
Mathieu van der Poel.
Andi?
Mats Pedersen.
Ich sage auch Mathieu van der Poel.
Weil Mathieu wird der Einzige sein, der beim zweiten Antritt von Pock mitfahren kann. Wie es immer so ist, die letzten Jahre.
2025 ist ein neues Jahr.
Ja, aber jedes Jahr der gleiche. Pogacar macht einen Antritt, zieht durch, wird sich kurz hingesetzt, dann macht er nochmal einen zweiten und entweder kannst du mitgehen oder nicht.
So, wir switchen jetzt mal zum wichtigeren, zum Premiere-Rennen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
So, wie seit langem heute auch Whoop wieder Partner im Besenwagen, immer mit dabei. Andi, Paul und ich nutzen die App jetzt ja schon jahrelang und immer mal wieder wird natürlich daran gearbeitet und neue Features gelauncht. Und letzte Woche wurde was gelauncht, was hier im Besenwagen auch oft Teil der Themen ist. Denn Whoop kann seit letzter Woche die VO2 Max der Nutzer und Nutzerinnen schätzen. Wenn man das relativ genau haben will, habe ich mich nochmal erkundigt, dann sollte man einen 15-minütigen, wahrscheinlich relativ schnellen Lauf absolvieren und die Aktivität in der Whoop-App starten und tracken. Wir können ja jetzt mal kurz gucken, was bei uns mal so als Baseline VO2 Max dargestellt wird. Andi, du fängst an.
Also ich habe 44 und bevor ich jetzt 15 Minuten laufen gehe, bin ich zufrieden mit dieser Schätzung.
Du erwartest nicht mehr von dir.
Nee, also ich finde es okay. Meine Werte stagnieren gerade so ein bisschen insgesamt, aber ich glaube, es ist einfach, weil ich zu hart trainiere.
Das ist ein guter Grund. Paul, was steht bei dir?
Bei mir wird momentan 63 geschätzt.
Du hast es heute erst discovered, ne?
Genau. Quasi vor der Aufnahme hier.
Du hast aber zum Beispiel gemessen, ist dein Wert ja anders, aber den könntest du jetzt in der App auch hinzufügen manuell. Also das wäre ja dann interessant zu sehen, wie sich das entwickelt.
Dann mache ich das gleich mal.
Aber deinen echten Wert, den halten wir natürlich hier unter Verschluss. Ist dreistellig.
Das Betriebsgeheimnis, ich glaube, den wisst ihr ja nicht mal. Von daher kurz vor vierstellig, also, ja.
Ich als Hobbysportler fühle mich davon natürlich angestachelt und ich werde dann demnächst mal so einen 15-minütigen Lauf starten und dann werden wir mal sehen, wie sich meine im momentanigen 56 entwickeln. Wahrscheinlich dann schlechter. Also ich würde mal behaupten, von dem, was ich aus meinem Leben weiß, ist das halbwegs realistisch. Also roundabout 60 müsste ungefähr hinkommen bei mir, wenn ich fit bin. Jo, und wenn du auch mal Bock hast, in diese Werte reinzuschnuppern und auch die ganzen anderen Features von Whoop mal für dich zu testen, Schlafleistung, erholsamer Schlaf, das ist so sehr sinnvoll für mich, Herzfrequenzvariabilität, du kennst es, dann kannst du das unter join.whoop.com/besenwagen immer mindestens einen Monat kostenlos machen und dann entscheiden, ob das Ganze was für dich ist. Und die VO2 Max-Entwicklung von Fossi, Andi und mir in der Besenwagen-Gruppe anschauen. Das Ganze wie immer nochmal in den Shownotes. So, wie angekündigt, bin sehr glücklich. Erstes Frauen-Sanremo mit einer Teilnehmerin. Ausblick aufs Rennen. Vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns im Besenwagen zu Gast gewesen. 18. Juli 2024. Kurz nach ihrem Gewinn der deutschen Meisterschaft, nämlich immer noch amtierende deutsche Meisterin Franziska Koch. Herzlich willkommen zurück.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Hallo.
Und Paul hat dich letzte Woche fast schon eingesammelt zur Aufnahme, aber du hast ihn nicht erkannt.
Ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch überlegt, so, weil er kam laufend mir entgegen. Da habe ich schon überlegt, so, wen kenne ich denn, der läuft?
Ja, du dachtest auf jeden Fall, du musst mit mir Englisch reden.
Ja.
Aber gut, es war das Naheliegendste. Also die Wahrscheinlichkeit, jemanden zufällig zu treffen, der Englisch spricht, ist wahrscheinlicher als jemand, der Deutsch spricht. Aber ich hab dir die Verwirrung auf jeden Fall angesehen, ja.
Ich kenne wirklich auch niemanden, der läuft, also so richtig läuft.
So Hendrik Pfeiffer oder wie der heißt, der sieht auch so, könnte so ganz klein bisschen so Lookalike sein von Fossi,
ja,
so ein Marathon-Profi.
Ja, der hat auch so eine Frisur wie ich.
Der hat so eine Frisur wie Fossi.
Aber der ist noch ein bisschen dünner, würde ich sagen.
Ja, ja, gut, das sah man unter den Winterklamotten nicht. Ja. Ja. Da kann ja alles versteckt sein.
Genau, und dann haben wir dich noch einmal aufgesammelt an der Tankstelle und dann beim Berghochfahren, wo man ganz schön viele Leute aufsammelt oder die einen einsammeln. Das ist, ja. Andorra war für mich, oder ist für mich auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich weiß nicht, die gefällt es dir wahrscheinlich auch einigermaßen okay. Gehe ich von
ja,
aus.
Ja, Andorra gefällt mir schon ganz gut. Ich habe auf jeden Fall mein Kettenblatt gewechselt. Normalerweise hatte ich ein 40er Kettenblatt drauf. Das habe ich aber schön zu einem 36er gewechselt. Das heißt, ich bin schon mit 36, 34 rumgefahren. Und das brauche ich auch definitiv da oben. Aber ansonsten ist es echt schön. So, ich mag es, in den Bergen zu sein. Ab und zu würde ich mir schon ganz gern wünschen, dass ein bisschen mehr Runden da sein würden, weil es halt wirklich, okay, du fährst einen Berg runter und drehst im Prinzip wieder um und fährst einen anderen Berg wieder hoch und drehst wieder um. Aber ansonsten, ja, die Berge machen es halt weg.
Warst du schon mal?
Du wohnst in Girona, oder?
Ja, ich bin in Girona. Aber mein Freund hat ein Apartment in Andorra.
Ah, ja.
Und das war der Grund, warum ich letzte Woche in Andorra war. Ich wollte auch mal sehen, was er sich da gekauft hat. Ja, genau.
Und in, auch in einer gewissen Höhe hat er sich es gekauft, glaube auf 1,8 seid ihr, ne? Oder knapp 1,9?
Ja,
ne?
Sogar höher, ja. Näher an die 2000, um genau zu sein, 1950 Meter.
Okay, dann seid ihr echt nur 30 Meter unter mir. Krass.
Ich glaube, wir waren ein Gebäude unter dir. Wir sind sozusagen, ich weiß nicht, wenn man Andorra kennt, da gibt es diese scharfe Kurve bei Soldeu. Und dann kommt man ja aus Soldeu raus. Und dann ist das, er hat ein Apartment in dem nächsten Gebäude, das man sieht.
Ah ja, ich bin noch viel weiter oben. Ich bin oben bei der letzten Tankstelle.
Ja.
Vorsicht, ich schon richtig weit gelaufen bis da runter.
Nee, ich bin quasi hoch zum Pass gelaufen. Franzi ist da, du bist wahrscheinlich an dem Tag auch hochgefahren noch, ne? Bis zum Pass, ja, auf 2,4. Ja, genau.
Ein schöner Recovery Ride, einmal schön hoch auf den Berg und dann wieder runter.
Ey, das habe ich mich auch gefragt. Wir fangen gleich an, über Sanremo zu reden, aber weil es gibt ja einige, die so auf der Höhe wohnen, also auch irgendwie so auf 1,6 und 1,5, deren Recovery Rides sind halt einfach immer dann nochmal so 10 Kilometer, 20 Kilometer berg hochfahren. Das ist halt schon hart.
E-Bike.
Ich habe mir wirklich gedacht, ein E-Bike wäre schon cool, weil dann kannst du wenigstens schön noch schnell hochfahren und fühlt sich aber auch noch gut. Und ja, ich bin eher jemand, der ganz gerne eine schnelle Trittfrequenz hat und dann die Recovery Rides mit so 60, 70 Umdrehungen, das fand ich schon ein bisschen zäh. Da habe ich schon fast überlegt, ob ich auf der Rolle fahren sollte. Aber ganz ehrlich, mich kriegen keine 10 Pferde auf die Rolle. Also das muss wirklich nur der Mann sein.
Das war auch, glaube ich, so der Grund, warum ich nicht so gut bergauf gefahren bin, weil ich einfach nicht gerne so langsam gefahren bin. Wirklich. Also
du hättest einfach schneller fahren müssen.
Ja, aber das war für mich immer das Anstrengendste am Berg rauffahren, war tatsächlich, dass ich so langsam war.
Du hattest schon echt eine ganz gute Saison so far. Wie gesagt, noch gar nicht vor allzu langer Zeit hier zu Gast gewesen. Und wir wollen uns ja aufs Wochenende konzentrieren so ein bisschen. Aber schon sehr gutes Omloop und Le Samar gefahren. 13. warst du in Le Samar. Die Form scheint halbwegs zu stimmen. Wie viel hast du dich schon mit dem Wochenende auseinandergesetzt? Wie viel hat das Team da schon gemacht? Wie into bist du schon?
Ja, ich würde sagen, ich habe mir auf jeden Fall die Strecke schon bei Velovia angeguckt. Also, dass da dann keine Überraschung kommen. Wir machen jetzt keinen Recon oder sowas, was andere Teams vielleicht machen, die da schon die italienischen Rennen gefahren sind und dann unten geblieben sind. Ja, ich fliege erst morgen zu dem Rennen.
Wir hatten das tatsächlich noch nie im Podcast mal so richtig thematisiert. Also Veloviewer, glaube ich, von allen Teams ein halbwegs verbreitetes Mittel, ein Recon quasi zu machen online. Wie genau muss sich das ein Hörer vorstellen? Also wie viel von der Strecke guckst du dir an? Oder wie genau sieht man da auch die, Fahrbahnteile und so ein Scheiß?
Ja, also erstmal kurzer Überblick, was Velovia überhaupt ist. Also im Prinzip ist es ja Google Maps mit Street View. Also das könnte jeder, der Street View kennt oder, sich mal einen Urlaubsort angucken will und wissen will, wie sieht der eigentlich aus, der kann ja dann dieses Männchen nehmen und dann auf die Karte setzen und dann sieht man ja die Umgebung, wie es ausschaut. Und das ist im Prinzip Velovia, dass du halt dann siehst, okay, das ist die Streckenführung und dann kann man mit dem Männchen sozusagen ablaufen, wo die Strecke lang geht. Und jetzt zum Beispiel für Mailand Sanremo bin ich jetzt nicht jeden Meter abgelaufen. Manchmal springt man dann so 10 Kilometer und was ich mir aber genau angucke, sind meistens so die 5 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer vor zum Beispiel den Anstiegen, damit ich genau weiß, okay, hey, wie sieht überhaupt die Anfahrt an den Bergen aus und dann auch, okay, wie sieht der Berg aus, Bei Velovue hat ganz viele Funktionen, wie zum Beispiel ist es auch ein bisschen verbunden mit Strava. Dann kann man nämlich auch sehen, okay, hey, für diesen Abschnitt der QOM ist 10 Minuten, 8 Minuten, dann kann man auch schon mal so einen kurzen Überblick haben, okay, der Berg ist jetzt 5 Kilometer lang und dann kriegt man auch die Steigung angesagt, zum Beispiel 5,4%. Und dann kann man sich den auch in 3D angucken, also dann sieht man dieses 3D-Form mit verschiedenen Farben, ja, rot sind steilere Prozentanstiege, gelb ist immer noch okay. genau, und dann schaue ich mir sozusagen so die Strecke an, einmal halt mit diesem Männchen die Umgebung ablaufen, aber dann auch ja, mit der 3D-Funktion ein bisschen, ja, okay, wo ist die Steigung, das ist ganz gut zu sehen, um zum Beispiel, wenn man eine Attacke planen will und man weiß mal, okay, die letzten 300 Meter sind sehr steil, dann weiß man, okay, dass man es ein bisschen timen muss oder man weiß, oh, der Berg ist am Anfang ganz steil und dann wird es aber flacher und so kann man halt schon mal, ja, ohne den richtigen Anstieg jetzt gesehen zu haben, weiß man trotzdem, was auf einen zukommt.
Hast du jetzt in dem Fall von Mailand zu Remo, ihr fahrt ja nicht aus Mailand, sondern ihr fahrt ja aus Genua los und euer ist, glaube ich, 150 Kilometer, aber ihr fahrt ja jetzt das ganze Finale, also das heißt auch die ganzen Capos, also die ganzen kleinen Anstiege, bevor wir zu Cipressa kommen und in Poggio. Habt ihr euch oder du dir auch die Männerrennen angeschaut, so verschiedene Varianten, wie so die letzten Jahre gelaufen sind, auch mit verschiedenen Windrichtungen? Also dieses Jahr haben wir ja Rückenwind und es gab ja auch schon mal Jahre mit Gegenwind. Also nimmst du das, finde ich, auch so ein bisschen als Anhaltspunkt, wie so ein Rennen ablaufen könnte?
Natürlich nimmt man sich so ein bisschen mal ein Beispiel an den Männerrennen. Aber auf der anderen Seite ist auch okay, das Frauenrennen und Männerrennen, ja, wir machen dasselbe, aber ich habe immer trotzdem das Gefühl, es funktioniert ein bisschen anders. Deswegen wird es auch jetzt, glaube ich, interessant, am Wochenende zu sein, weil bei den Männern ist das ja wirklich, die fliegen ja über diese Berge drüber. Die sind jetzt nicht wirklich steil und deswegen ist es sehr schnell. Und je schneller man ist, umso mehr profitiert man natürlich auch vom Windschatten. Was dann, okay, wenn bei uns wir vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs sind, dann könnten vielleicht das Rennen eher so Richtung die Bergfahrer fallen, weil dann die Anstiege härter sind, sozusagen im Prinzip für uns als für die Männer. Deswegen, ja, natürlich habe ich mir die Männerrennen von den letzten Jahren angeschaut. Aber man kann jetzt nicht sagen, oh, weil die Männer das so und so haben, wird das bei uns jetzt genauso ablaufen.
Was hat das Rennen mittlerweile so für einen Stellenwert für dich? Also ist das jetzt einfach so der Name, der da vielleicht so, ja, einfach so groß erscheint, ne? So ein Monument des Radsports gibt es halt schon irgendwie 100 Jahre gefühlt. Oder ist das eher so, ja, okay, ist es jetzt einfach ein neues Rennen?
Nee, ich würde sagen, da ist schon eine gewisse Vorfreude mit dabei, einfach weil es so einen großen Stellenwert bei den Männern schon hat. Ja, für uns ist, ich glaube, ich habe gesehen, dass für uns ist es gar nicht mal die erste Edition. Also es gab es ja in den 1990 oder sowas. Auch schon mal, ich glaube, Fun Fact, die letzte, die es gewonnen hat, war Trixie Worak in 1999, wenn ich es richtig gesehen habe.
Aber wie hieß das damals auch, Mailand Sanremo?
Wie das Dawn. Jetzt genau hieß, weiß ich nicht mehr. Musst du mal nachschauen. Okay, aber es war auf jeden Fall...
Aber eures heißt nicht Mailand Sanremo, eures heißt Sanremo Dawn, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, genau, ja.
Aber ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist schon, ich würde sagen, ist schon ein spezielleres Rennen, weil wie einfach, es hat so einen Stellenwert wie bei den Männern. Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit Roubaix. Wir haben ja auch erst seit drei, vier Jahren Roubaix, aber trotzdem von Anfang an war es okay, das ist ein großes Rennen auch für uns und wird auch genauso handhabt.
Ich persönlich glaube, wir alle sind so hyped, ne? So, weil es irgendwie so das spannendste Finale eigentlich ist. Ist es bei dir auch so? Also klar, du hast gerade gesagt, so wie Roubaix bei der ersten Austragung, irgendwie hat es direkt schon den Status. Aber ja, bist du hyped oder ist es für dich so, okay, cool, wir machen das jetzt auch?
Nee, ich bin definitiv auch gehyped. Also als ich dann gesehen habe, schon vor einiger Zeit, dass ich auf dem Line-Up bin, habe ich mich sehr gefreut. Ja, von daher bin ich auch sehr gespannt, wie es ablaufen wird.
Wie wird deine Rolle so im Team sein?
Genau, was ist dein Auftrag?
Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht mit dem Coach geredet, aber wenn ich jetzt meine eigenen Gedanken sagen würde, dann würde ich mich eher in die Positionierung von dem Team setzen, weil wir bringen zum einen sehr gute Bergfahrer mit Marta Cavalli und auch Ninke Winke. Und dann bringen wir aber auch schnell oder klein Bergfeste, aber auch schnelle am Ende mit Pfeiffer Georgie und auch Megan Jastrap. Von daher will man halt diese Leute eher frisch halten und deswegen sehe ich in meiner Rolle eher, okay, ich will die Leute frisch in die Berge reinbringen, damit die gute Chancen haben, da frisch oben drüber zu kommen. Genau.
Ja, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass du hast zwar Männer dann angeschaut, aber das ist ein guter Punkt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass ihr einen Ticken langsamer fahrt und dadurch einen anderen Rennverlauf sehr wahrscheinlich auch haben werdet oder haben könntet. Hast du im Kopf, wie das Rennen so ablaufen könnte? Also du hast, klar, du hast noch nicht mit dem Coach gesprochen, ihr wisst noch nicht eure Taktik, aber denkst du so ein bisschen, okay, welches Szenario siehst du so realistisch?
Auf jeden Fall denke ich, dass der Kampf für die Breakaway auch ein großer sein wird, weil ich kann mir schon vorstellen, zum Beispiel jetzt von meinem Gefühl her, dass FDJ die Berge so schnell wie möglich hochfahren wollen wird für Demi Vollering. Und ich denke mir so, okay, dann, wenn man nicht so guter Bergfahrer ist, dann würde ich persönlich ja versuchen, vor das Rennen zu kommen mit der Breakaway. Deswegen denke ich, dass ja das Rennen von Anfang an hart sein wird. Und wir fahren ja nur 150 Kilometer. Also ich denke, bei den Männern geht es ja meistens ein bisschen schneller. Ich meine, in San Remo guckt man sich ja meistens die erste Stunde und dann die letzte Stunde an. Und bei uns ist es ein bisschen dichter zusammen. Also ich würde sagen, es wird schnell von Anfang an.
Also ich habe San Remo auch schon mal von Anfang bis zum Schluss geguckt.
Oh, Respekt.
Denkst du, dass so ein Szenario wie bei Omloop nochmal wieder passieren kann? Also dass halt so die Verteilung von welches Team macht was, weil du gerade schon sagst, ne, also FDJ hat sicherlich Interesse, ein mega schweres Rennen zu machen von relativ früh. Dann aber SD Works wahrscheinlich das Gegenteil, wo man will, dass eine Lotte Kopecky mit ankommt oder Lorena Wiebes idealerweise. Denkst du, dass wir da wieder so ein kleines Mini-Desaster sehen, dass vielleicht so eine Spitzengruppe halt viel zu viel Zeit bekommt?
Ich hoffe mal nicht. Und wenn, dann hoffe ich, dass wir jemanden drin haben und dann sind wir auch glücklich mit der Situation.
Dann bist du hoffentlich so mit dabei, Franzi.
Ja, genau.
Ja.
Lass uns doch mal so ein bisschen zusammen in die Glaskugel gucken. So, jetzt haben wir schon, also wir haben eben schon fürs Männerrennen so ein bisschen die Teams durchanalysiert. Wer sind die Favoriten? Mhm. Wie müssen die es machen? Und jetzt haben wir gerade schon über SD-Works gesprochen, Kopecky und Wiebes im Team. Kopecky dieses Jahr, glaube ich, noch kein Straßenrennen gefahren.
Nee.
Genau, nur Bahn-Europameisterschaft bisher.
Ja, die war auch bis vor paar Tagen im Höhentrainingslager, also in dem Höhenhotel.
Also wir gehen mal davon aus, dass sie ready ist. Ich denke, also das ist ja so ein bisschen Mathieu van der Poel-mäßig, ne? Einfach ankommen, gewinnen. Also wie würdet ihr es jetzt mal alle drei sehen? Ich glaube, Lorena Wiebes kommt nicht mit über einen Poggio, der schnell gefahren wird.
Oh, ich habe gesehen, Paul schüttelt so ein bisschen den Kopf, aber von meinem Gefühl her, Lorena fährt schon echt gut die Berge hoch im Moment. Also ich denke schon, dass sie das überleben könnte, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich glaube, es kommt echt, wie bei den Männern auch, auf die Cipressa so ein bisschen an. Bei den Frauen wahrscheinlich noch spielt es eine größere Rolle. Aber ich meine, so ein Team wie auch Canyon Swam, ne? Wie heißen sie jetzt? Canyon Swam Zonda Crypto. Ist natürlich auch die Frage, so ein bisschen wie Kasia Nivedoma irgendwie, wie sie sich jetzt erholt hat von ihrem Sturz. Aber die haben natürlich auch ein Team, was ja auch gerne mal nicht unbedingt auf den ersten Blick smart in Rennsituationen unterwegs ist und die dann vielleicht ein bisschen zu früh Radau machen. Also kann ich mir vorstellen, dass die neben FDJ auch an der Cipressa schon echt Alarm machen. Und ich glaube, dann wird es schwer für Lorena Wiebes. Mhm. Weil die Cipressa ist halt schon lang. Also das ist schon, kann man schon als Berg deklarieren. So. Und der Poggio ist halt wesentlich einfacher und ist halt einfach schwer über die Distanz, aber der ist natürlich wesentlich einfacher auch durch die ganzen Kurven.
Lorena fährt auch sehr gut bergab. Vielleicht das auch nochmal.
Das wäre also meine nächste Frage.
Selbst wenn sie abfällt, ich kann mich noch erinnern, als ich mit ihr Teamkollegin war und welches Rennen war es in Spanien. Da sind wir auf jeden Fall wie gesenkte Säue da die Abfahrt runtergefahren. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, dass selbst wenn sie dann ein kleines Loch dann über dem Portio hat, dass sie da auch bergab wieder dran fahren kann.
Habt ihr eigentlich Rennen, wo ihr auch 7 Fahrerinnen am Start habt, oder sind es immer 6 maximal?
In den Grand Tours haben wir 7.
Okay, ich habe sogar gesehen, also 6 ist halt echt auch nicht viel, ne? Also da ist dann halt irgendwann auch echt schwer mit kontrollieren, so im Finale.
Ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf. Also wenn du so die Startliste anguckst, du hast natürlich wirklich alle großen Namen mit dabei. Ich wüsste jetzt niemanden, der da noch fehlt. Vielleicht so von den reinen Bergfahrerinnen die ein oder andere. Aber jetzt so für Eintagesrennen, glaube ich, hat sich jetzt jeder dieses Rennen auf jeden Fall in den Kalender eintragen lassen.
Ja, zum Beispiel auch Marianne Voss. Die hat ja auch auf das Opening Weekend verzichtet, um sich dann speziell auf das Rennen vorzubereiten. Ich glaube, die hat Höhentrainingslager in der Zeit gemacht. Und deswegen würde ich auch sagen, ich meine, sie ist the GOAT. Von daher, ich denke, das könnte auch ein echt gutes Rennen für sie sein.
Auf jeden Fall fällt mir jetzt auch ziemlich schwer, jemanden zu nennen, wenn ich die Startliste, oder generell, wenn sie auf der Startliste steht, würde ich sie eigentlich also so intuitiv immer als Favoritin auch nennen. Hat eigentlich auch eine ganz gute Mannschaft mit am Start, aber ich würde jetzt einfach mal so für meinen Teil sagen, ich glaube auch, die Chancen für einen Heimsieg für Italien sind gar nicht so schlecht. Den Sprint, den Elisa Balsamo da jetzt zuletzt gefahren ist, der war schon sehr beeindruckend, würde ich sagen. Und natürlich Elisa Longo-Borghini. Ich glaube, wenn sich jemand einen Plan zurechtgelegt hat für das Finale, dann sie. Ne? Also
ja.
kann ich mir ausmalen, wie das da am Ende ein Feuerwerk gibt. Also ich muss sagen, dass auch so dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass schon an der Cipressa eine Vorentscheidung fallen wird, macht das auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber auch mindestens genauso spannend wie das Männerrennen. Also weil das, man weiß halt nie bei den Männern, wie man aus dem Portio rauskommt, aber hier weiß man das schon nicht so genau, wie kommt man eigentlich aus der Cipressa raus. Also das wird, glaube ich, echt super spannend.
Gerade mal auf Strava geschaut, Frauen Quom bei der Cipressa sind so 12 Minuten 30. Dieses Jahr, da also jetzt so die in den letzten Tagen haben wir schon einige trainiert, aber es ist auf jeden Fall auch niemand da, hat sich niemand so richtig ausgetestet. Also 14 Minuten ist so die Bestzeit. Mavi Garcia, Puck Pieterse, 15,5 Minuten hochgefahren, alle noch relativ entspannt, aber auf so eine Länge muss man sich auf jeden Fall da einspielen. Ich denke 12 Minuten, das wird es da vielleicht schon werden.
Und wenn ich in der Rekordzeit hochgefahren wäre, würde ich es nicht vor dem Rennen hochladen, würde ich zu sagen, bei den Frauen. Bei den Männern ist es was anderes. Ich glaube, bei den Frauen, auch so eine Puck Pieterse, ne? Die jetzt auch mega gut war. Da, also ja, ich finde es auch bei euch ist es eher interessant als bei den Männern. Also bei Männern zeigen Zeitpunkt, aber bei euch wird wahrscheinlich im Zwischenraum viel mehr passieren. Aber ich glaube trotzdem, dass wir wahrscheinlich die Lotto Kopecky sehen, die gewinnen wird. Weil irgendwie eine reine Sprinterin, so 12 Minuten ist schon mal lang, so, und brauchst du schon eine gute Rennsituation, wenn wir auch einen Rückenwind haben. Und ich weiß nicht, also du bist jetzt noch nicht abgefahren, aber Cipressa halt aus der Abfahrt raus, hast du jetzt auch so eine kleine Gegenwelle, die alles nochmal irgendwie so zerreißen kann. Und ja, wenn du da keine Helferin hast, boah, dann wird das halt für die Sprinterin echt auch schwer, wenn du so ein Loch hast, so da nochmal wieder hinzukommen. Ja. Wie bei den Männern, wir wissen es nicht, deswegen bestes Finale des Jahres.
Ja, also Liane Lippert eigentlich auch sehr gut abgestimmt für das Ganze, muss man sagen. Muss man dann sehen, wie viele am Schluss übrig bleiben. Einen halbwegs guten Kick hat sie ja. Ich weiß nicht, wie fit sie jetzt im Moment ist, aber grundsätzlich ist das Rennen jetzt auch nicht so schlecht.
Ich glaube, ich ist schon kurz gut in Form. Ich glaube, in Strada hatte sie, glaube ich, nur Pech, wenn ich mich richtig entsinne. Entweder hat sie einen Defekt gehabt oder ich weiß nicht, ob sie gestört ist, aber ich glaube, dass sie schon ganz gut in Form ist. Nur letzte Strada hatte sie, glaube ich, ein bisschen Pech. Das
wär schon nice. Bei Movistar finde ich auch spannend, wie Kat Ferguson fahren wird. Also die ist ja jetzt im ersten Jahr bei den Profis angekommen, wird letztes Jahr Juniorenweltmeisterin und hat jetzt beim ersten Rennen die Saison war sie, glaube ich, direkt auf dem Podium. Ne? Also die ist jetzt auch, glaube ich, meine 18 Jahre ich, alt. Alfredo Binder gefahren und war der Dritte.
Ja, ja.
Die hatte auch einen sehr starken Sprint am Ende. Wenn man sich den mal anguckt, der hatte schon. Ja. Ja, aber persönlich, also ich würde auch meine Teamkollegin nicht unterschätzen mit Pfeiffer Georgie. Wenn man jetzt zum Beispiel Binder angeguckt hat, ihr Sprint am Ende war auch noch mega gut. Sie kam nur viel zu weit von hinten. Ja, am Ende wurde sie dann noch auf Platz 16 zurückversetzt. Ja. Um ehrlich zu sein, ja, okay, fair. Was sie gemacht hat, war ein bisschen gefährlich, aber ja, wenn man rein auf die Belastung mal schaut, hatte sie noch einen guten Kick nach einem sehr harten Rennen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da ganz gut abschneiden wird.
Ich habe auch noch eine brühwarme Info, vor allem so für Besenwagenhörerinnen und Hörer. Wir hatten dieses Jahr schon Noemi Rück hier im Podcast und sind mit ihr mal den Plan fürs Jahr durchgegangen. Und da hat sie gesagt, sie fährt Sanremo nicht, weil sie musste sich vom Team aus entscheiden zwischen Flandern und Roubaix. Oder das Team hat gesagt, sie muss Flandern fahren, so war es, glaube ich. Sie ist da. Ich hab das heute auf Instagram gesehen, dass sie ein Poggio-Schild gepostet hat. Dann habe ich sie kurz gefragt. Ja, sie ist da und sie fährt.
Ich hoffe, dass sie dann Flandern auch noch fahren darf.
Das ist auch so eine, also jetzt, wenn du zuhörst, Naomi, das ist nicht böse gemeint, aber so eine eklige Fahrerin. Wisst ihr, also die so, die so eklig wegfahren kann. Ja, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also so halt, wenn gerade richtig Druck auf dem Pedal ist, dann nochmal, weißt du, einen draufsetzen und dann so weg.
Ja. Ich finde so Liane Lippert, Noemi Rück, das ist auch ungefähr so, das ist ein ähnliches Profil, finde ich.
Ja. Ja, wir sind.
Ah ja, jetzt Tippspiel jetzt zum Ende hier, ne? Also kurz festlegen.
Ich habe ja schon gesagt, Lotto Kopecky.
Welche von deinen Teamkollegen gewinnt, Franzi?
Ja, entweder Megan Jastrow oder Pfeiffer Georgie. Ich sag Pfeiffer. Ich gehe mit meiner Teamkollegin, ja.
Ich sag auch Lotto Kopecky.
Und Andi guckt gerade in die Corso-Bank. In die Corso-Datenbank, wer da fährt von den Fahrern.
Emma Norsgaard. Ja, Ausreißersieg, Franzi Koch, wäre ich natürlich direkt dabei.
Ja, ja, stimmt. Also, wäre ich absolut direkt dabei.
Franzi ist ja auch Corso.
Mach ein cooles Solo.
Tja, also ich wünsche mir natürlich ein sehr aktives Finale mit vielen Attacken, aber ich glaube, dass da schon eine recht solide Gruppe sprinten wird und dann bleibe ich einfach mal bei der Siegerin von letzter Woche und sage Elisa Balsamo.
Bei der kann ich übrigens nicht einschätzen, wie gut die Berge fahren kann. Da habe ich immer so das Gefühl,
ist auch nur ein Tipp, ne? Also ich könnte jetzt auch noch mit genau der gleichen, mit dem gleichen Selbstvertrauen drei andere Namen sagen. Aber man muss, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich einfach mal sagen, das passt doch ganz gut, eine italienische Siegerin.
Ja. Gut.
Gut.
Ich bin eigentlich zu Ende hier mit meinem Latein.
Ich auch. Franzi, viel Spaß, genieß es.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es wird eine gute Show für euch.
Ja, ich frage dich dann vielleicht nochmal nach einem kleinen Feedback.
Ja. Boah, es wird einfach, ist einfach ein richtig, ich kann es nicht oft genug sagen, aber ein richtig schönes Finale, richtig schönes Rennen. Also, auch für dich visuell, die ganze an der Küste lang ist top. Schöne kleine italienische Orte.
Ich wollte gerade nochmal sagen, also von der Strecke gefällt mir das sehr, sehr viel besser als das Männer Sanremo. Einfach schön in Genua den Start, schon an der Küste, nicht irgendwie elendig da durch die Pampa und dann noch den Pass darauf. Also.
Ihr fahrt den schöneren Teil.
Ja.
Ja, perfekt. Ich meine, ganz ehrlich, ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass vielleicht in den nächsten Jahren es noch ein bisschen länger wird. Einfach um es ein bisschen, okay, bei den Männern ist ein Monument mit 300 Kilometer. Mhm. Das wäre ganz cool, wenn wir vielleicht auch um 200 oder sowas machen würden.
Was ist das längste Frauenrennen, was ihr fahrt in der World Tour?
Ich glaube, Gent-Wevelgem, glaube ich.
Ja, Gent ist, glaube ich, so 170. Okay. Ab und zu gibt es ja bei der Tour immer so eine extrem lange, ich glaube 175, sowas um den Dreh. Ich glaube, UCI ist so 165 Kilometer Limit.
Also du würdest dir wünschen, auch 200 Kilometer einfach. Das heißt aber, dass ihr wahrscheinlich, dann startet ihr genau vorm Torquino-Pass. Also dann geht es direkt erstmal 10 Kilometer oder so berghoch. Das würdest du gut finden.
Wir können ja auch einfach 50 Kilometer mehr an der Küste entlang fahren.
Ja. Aus der Toskana raus irgendwie.
Ja. Ja,
was ist deine längste Trainingseinheit bisher?
Naja, also in meiner Off-Season, das war jetzt keine wirklich Trainingseinheit, aber da bin ich das längste gefahren.
Radfahrt.
Das waren 250 Kilometer.
Okay.
Ja. Aber die hat mir ein Trainer mir nicht verordnet. Ich habe nur das Kommentar danach bekommen, gut, dass du Off-Season hast, weil sowas hätte ich dir niemals gegeben. Aber war sehr cool.
Ja, da wart ihr in Kalifornien, oder?
Ja, da war es noch in Kanada.
Ah, da war es in Kanada, okay.
Genau. Nice. Aber ja, es war kurz vor dem Trip.
Sweet.
Alright.
Dann viel Spaß.
Genau, viel Erfolg.
Ja.
Und
viel Glück und viel Erfolg.
Danke, dass du da warst.
Gerne.
Bis bald.
Ciao.